Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die einen Quarterback haben, der tatsächlich in seiner Karriere 5-0 gegen Bill Belichick steht. Es ist unglaublich. Bisher keine Niederlage von Tua gegen Bill. Das hat sich, ha, Spoiler Alert, ja am letzten Wochenende auch nicht geändert. And we're still perfect. Es ist schön, es ist wunderschön und wir werden diese Woche oder in diesem Podcast natürlich auch über das Spiel reden, aber Dolphins Drive heißt, dass Dolphins Drive sich Dolphins Drive heißt, ich mache das Ganze natürlich nicht alleine, sondern der Tobi ist auch wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin, mit wie vielen Leuten redest du da eigentlich? Also, ich habe so das Gefühl, wir sind heute zu zehnt bei dem, was du da so an großartigen Dingen hier veranstaltest, sind wir richtig viele heute.
Ja, ich weiß auch nicht. Mal gucken. Aber Micho ist auf jeden Fall auch mit dabei. Moin, Micho.
Hallo. Ja, und es wird wahrscheinlich gleich zwischendurch, kann es durchaus sein, dass mein Telefon geht und dann werde ich hier mit einem Satz aufhören müssen, so leid es mir tut. Aber bis dahin stehe ich euch voll zur Verfügung.
Also das ist jetzt eine Info für euch da draußen. Ihr werdet aber vermutlich das nicht hören, weil vermutlich werden diese Töne rausgeschnitten sein. Wir schauen mal. Aber ja, wenn das von Micho vielleicht nicht so ganz dann irgendwie spontan endet, wie in dem Highlight der Dolphins, der eine Run, wenn der spontan einfach endet in dem Cut, dann wisst ihr zumindest Bescheid. Und ja, wir werden heute in dieser Folge kurz auf News eingehen. Da gibt's zwei kleine Roster-Moves und die Nominees für die Hall of Fame Class 2024 sind bekannt gegeben. Die werden im November nochmal runtergeschraubt. Die werden wir euch nennen. Also es gibt nicht großartig News, was schön ist, weil das heißt, der Großteil der Spieler ist einfach gesund. Das ist immer auch was Schönes. Und dann werden wir in das Roundup gehen. Micha hat dort wieder drei interessante Thesen aufgestellt, zu denen wir uns dann äußern dürfen. Und dann geht es in die Review zum Spiel gegen die Patriots. Und dann im zweiten Teil geht es natürlich in die Preview gegen die Denver Broncos. Mein Recap habe ich ja schon gegeben. Diese Woche war es Mittwoch, also zwei Tage, nachdem ihr das hört, oder drei oder vier oder whatsoever. Ihr findet meinen Recap, wo ich mir die Highlights anschaue, wo ich auf die Footballerei reagiere, weil die über Tour gesprochen haben. Das findet ihr auf YouTube, das findet ihr auch auf Twitch unter Rubik Cubic und auf YouTube einfach unter unserem normalen Kanal, wo ihr auch diese Folgen hören könnt. Genau, da rede ich, das Ganze gibt es nicht als Podcast-Format, das ist halt zu entschuldigen, gerade weil wir uns die Highlights halt, oder weil ich mir die Highlights angucke, ist es halt schwierig für ein Podcast-Format dann zu schreiben, guck mal hier, guck mal da und hier, wo ich jetzt hinzeige. Das ist im Podcast natürlich so ein bisschen ein bisschen schwierig. Dementsprechend kriegt ihr das nur als Videoformat. Checkt dafür YouTube aus. Das heißt, ihr kriegt quasi von mir im Review ein bisschen weniger. Dafür habe ich schon etwas ausführliches Recap gemacht. Das entschlankt das Ganze. Und wenn ich noch länger darüber rede, dann entschlankt es das doch nicht, weil ich so viel darüber geredet habe. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen einfach direkt in die News rein. Und die Hall of Fame Class 2024, die Nominees stehen fest aus neuer Sicht. Ich gehe noch nicht auf die Dolphins ein. Welche Spieler sind denn dabei, die das erste Mal nominiert sind oder im ersten Jahr ihrer möglichen Wahl sind? Jamaal Charles, Running Back, Wide Receiver Brandon Marshall und Jordy Nelson, Tight End Antonio Gates. Von den Offensive Linemen haben wir TJ Lang, Josh Sitton, was ist denn heute los, ey? Und Max Unger Center. Von den Defensive Linemen haben wir Haloti Ngata und Julius Peppers, der vermutlich bei allen noch einer der Namen ist, die am häufigsten hier irgendwie was zum Klingeln bringen. Ich meine, Brandon Marshall, Jordy Nelson und Tony Gaines sind jetzt auch so aus der neueren Zeit, Josh Sitton auch. Aber ich denke, Julius Peppers wird da die größten Möglichkeiten haben, direkt in die Hall of Fame zu kommen. Und aus Dolphins Sicht haben wir uns jetzt einfach drei Namen rausgeschrieben, die, ich sag mal, Außenseiterchancen haben. Das sind Ricky Williams, Wes Walker und Richmond Webb. Das sind die drei, die wir rausgeschrieben haben. Aber wie gesagt, im November werden die Namen gekürzt, dann werden nur noch 25 Halbfinalisten da sein und dann werden wir vielleicht nochmal im Detail darüber sprechen. Dann haben wir Roster-Moves gemacht, und zwar Deshaun Hand haben wir in den aktiven Roster der 53 Spieler aufgenommen. Dafür musste Verone McKinley, unser Safety, gehen, aber der war nicht lange gegangen, sondern den haben wir in unserer Practice Squad direkt wieder aufgenommen. Es hat ihn also keiner geclaimed. Bisschen überraschend, gemessen an dem, was man gehört hat, dass die Coaches vielleicht gar nicht so zufrieden sind mit den Safeties, aber das sind jetzt kleinere Roster-Moves, wo wir jetzt auch nicht hier tief in eine detaillierte Analyse gehen müssen. Ich denke, das ist nicht notwendig und damit halten wir den Newsblock ein bisschen schlanker heute. Und dann würde ich sagen, Micho, gehen wir einfach direkt ins Roundup.
Ja, können wir gerne tun. Ich habe ja, das hast du letztes Mal sehr schön gemacht, Rico. Ich habe ja wieder tatsächlich so ein paar Schlagzeilen versucht, zu kreieren. Und das machen wir auch diesmal so. Erste Schlagzeile ist: Desaster in Cleveland, Watson enttäuscht und Chubb-Ausfall schockiert. Sind die Browns jetzt schon am Abgrund? Tobi, sind sie das?
Also sie versuchen ja relativ kurzfristig darauf zu reagieren und Kareem Hunt zurückzuholen. Zumindest haben sie den zum Training eingeladen. Stand jetzt haben sie ihn, glaube ich, noch nicht wieder unter Vertrag genommen. Aber es ist möglich, dass das passiert. Das würde das Ganze etwas abschwächen. Aber der Verlust von Nick Chubb, es ist übrigens Nick Chubb, Rico, für den Hinterkopf, wird sicherlich eine deutliche offensive Schwächung zufolge haben. Und die Leistung von Deshaun Watson, ich habe jetzt nicht das Spiel komplett gesehen, sondern nur erweiterte Highlights, nenne ich es mal. Also man merkt schon, dass er nicht mehr so in seiner Prime ist, wie er schon mal war. Er spielt okay, sie werden mit ihm ein paar Siege holen, aber die Ziele, die sie sich gesetzt haben mit ihm, mit der Verpflichtung von Deshaun Watson und mit allem, was da so medial dran hing, ich denke, das wird sich letzten Endes, das Risiko wird sich nicht auszahlen und er ist jetzt mittelklassiger Quarterback und ich sehe nicht, dass sich das kurzfristig ändert oder dass die Browns da kurzfristig jetzt aus dem erweiterten Kreis eines Playoffs-Contenders auf einmal wie Phoenix auf der Asche zu einem AFC-Championship-Contender aufsteigen oder so. Also so weit sind die bei bestem Willen nicht.
Okay, Rico, für dich habe ich auch eine Schlagzeile, die sich erfreuen wird. Und zwar: Vom Zero zum Hero. Washington Commanders feiern sensationellen Sieg dank ihrem unberechenbaren Quarterback.
Ja, Sam Howell, ja. Yeah. Who's gonna believe this? Ja, wild, einfach wild, was da passiert. Ich denke, was man sagen kann, dass Eric Bieniemy dort eine Handschrift zeigen lässt und das ist sehr, sehr positiv für mich, weil viele hatten ja vor der Saison erstens, warum muss Eric Bieniemy diesen Weg gehen? Fand ich nicht cool. Und dann, warum muss er das jetzt unbedingt bei den Commanders machen? Er tat mir so ein bisschen leid, aber er zeigt seine Handschrift und ich denke, dass diese Offense durchaus ihre Limitierungen hat durch den Quarterback und die O-Line ist ja auch nicht die stabilste, wenn ich das jetzt einfach so aus dem Kopf habe. Die haben natürlich, mit Logan Thomas muss man jetzt sehen, der Shot gegen Thomas, boah, das war echt mies. Da sollte der Spieler, der ihn da einfach mal geköpft hat sozusagen, einfach mal auch ein Spiel auf der Bank sitzen müssen für, meiner Meinung nach. Aber die haben natürlich dann auch Terry McLaurin, einen der besten Wide Receiver der Liga, meiner Meinung nach. Und die haben ja durchaus Waffen. Brian Robinson, unglaubliches Spiel gemacht jetzt am Wochenende. Und wenn du denen die Chance gibst, dass sie noch, also dass du sie im Spiel lässt, dann ist das ein Team, was am Ende vielleicht nochmal scoren kann. Und Eric Bieniemy zeigt, dass er ein offensiver Playcaller ist, der durchaus was auf dem Kasten hat. Nicht, dass mich das jetzt überrascht, aber es ist schön zu sehen, dass er da auch mit diesen Umständen, die er dort hat, etwas generieren kann. Und jetzt muss man halt sehen, was passiert. Ich spielen die gegen die Bills am Wochenende nicht sogar? Ich glaube schon. Und ich glaube nicht, dass die Bills das aus der Hand geben. Es wäre schon arg wunderlich. Aber es freut mich für die Commanders. Das sind Erfolge, die man jetzt nicht mit eingerechnet hätte. Und ja, jetzt muss man mal warten. Ich denke, das wird sie nicht so fortsetzen, aber ist zumindest schön zu sehen.
Und sie werden einzigartig wahrscheinlich bleiben, denn wir wissen ja nicht, wie lange die Commanders noch die Commanders sind. So, okay. Meine letzte Schlagzeile ist für euch beide. Rico, du darfst dann auch mit dem Kommentar gleich direkt weitermachen, bevor ich das an Tobi übergebe. Und zwar, Giants erwachen aus 6-Viertel-Punkte-Fluch. Jones zaubert und stürzt das schlechteste Team der Liga in die Krise.
Ja, ich glaube, du kannst das schlechteste Team der Liga nicht in die Krise stürzen, weil so what? So, ich meine, jeder rechnet damit, dass die den First of All Pick holen. Und ich meine, wir werden ja kurz Exkurs zum Draft. Die haben auch den Texans First Round Pick, genauso wie die Bears den First Round Pick der Panthers haben. Das kann ganz, ganz interessante Konstellationen in den Top 10 Picks geben nächste Saison. Finde ich richtig spannend. Das könnte man mal beobachten über den Verlauf der Saison. Und jetzt zu den Giants. Ja, ich will hier niemanden irgendwas unterstellen, aber es war schon arg komisch, dass man von diesem Punktedefizit, dass die Giants dann auf einmal wie Phoenix aus der Asche kamen. Und ich glaube, die werden einfach jetzt im nächsten Spiel wieder richtig auf den Arsch. Ich spiele nicht so jetzt gegen die Eagles. Ich glaube, die kriegen dann richtig auf den Poppes. Jetzt lasse ich das nebenbei mal schauen. Aber ja, ich glaube das nicht. Die spielen gegen die 49ers, aber das macht von der Defense-Sicht her überhaupt keinen Unterschied. Die kriegen da gegen die 49ers genauso auf den Poppes und dann sind sie wieder da unten. Und die Giants müssen sich fragen. Ich meine, Micho, du bist ja eh ein bisschen höher auf Daniel Jones, aber was sie da getan haben. Ich glaube, das war jetzt, ich hoffe es zwar nicht für die Giants, dass es ein einmaliger Ausrutscher war von Daniel Jones, aber beziehungsweise, dass sie da jetzt das Ding noch gewonnen haben. Ich glaube aber nicht, dass sie jetzt im nächsten Spiel gegen die 49ers eine Chance haben und da dann wieder untergehen. Ich glaube, die Giants werden eine ganz, ganz durchwachsene Saison haben und werden sich am Ende der Saison umgucken müssen, warum sie das mit Daniel Jones denn so getan haben. Aber gut, das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, Tobi, wie hältst du das?
Ja, also sie haben auf jeden Fall jetzt in den nächsten Wochen wirklich kein leichtes Programm und sie haben in Woche 13 ihre Bye-Week. Bis dahin spielen sie noch die Niners, die Seahawks, uns, die Bills, zweimal die Commanders, die Jets, mit der starken Defense. Gut, in Las Vegas haben sie eventuell dann sogar noch eine größere Chance, aber dann in Dallas bei den Commanders und dann gegen die Patriots, also wird eine harte Saison. Ich sehe die nicht viele Siege bis zur Bye Week holen und danach wird's nicht wirklich besser. Also es wird keine, schon alleine vom Schedule her würde mich das überraschen, wenn sie eine starke Saison spielen würden. Eine durchschnittliche Saison werden sie mit Daniel Jones, glaube ich, auch nicht spielen. Ich denke, dass sie sich spätestens zur Bye Week zusammensetzen werden, um dann mal zu gucken, was sie dann machen und ob es nicht an der Zeit ist, dann Daniel Jones aufzugeben, weil die Ziele, die sie eventuell mit ihm gehabt haben, können sie realistisch mit ihm, glaube ich, nicht erreichen. Da muss man einfach mal Bilanz ziehen und dann sagen, ja gut, dann halt der nächste Shot auf einen neuen Quarterback.
Okay, ja, dann war es das auch erstmal beim Roundup von mir. Ich meine, gerade zum letzten Punkt ist meine Meinung ja bekannt. Deswegen will ich da gar nicht viel zu sagen. Rico, du darfst wieder.
Ja, du bist ja Daniel Jones Believer in der deutschen NFL Community. Das finde ich auch gut. Ja, irgendwer muss an ihn glauben. Und damit kommen wir in das Review vom Spiel der Miami Dolphins gegen die New England Patriots. Am Ende haben die Dolphins das gewonnen. Ja, vielleicht nicht so, wie man es hätte gewinnen sollen. Man hat 24-17, also es war am Ende ein One-Score-Game, was man gewonnen hat. Aber ja, Ich habe ja meine Meinung schon dazu gesagt. Es war enger als gedacht und am Ende war man nervöser, als man hätte sein sollen. Aber Micho, was ist dir beim Spiel aufgefallen? Was ist dir wichtig? Worüber willst du sprechen? Was möchtest du anmerken?
Ja, also ich glaube, was relativ, also es gibt mehrere Dinge, die mir aufgefallen sind, ganz klar. Punkt eins ist, das hat man letzte Saison schon bei Tua gesehen, im Gegensatz zu vielen der Top-Quarterbacks, und ich nenne jetzt gerne mal Patrick Mahomes, der, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, in meiner Meinung nach der beste Quarterback der NFL momentan ist, aber auch Patrick Mahomes macht vor allen Dingen eines, er hat ein Spitzentarget. Und das haben, ich würde sagen, 80%, 90%, 95% der Quarterbacks, die haben ein Target, auf das sie sich quasi einschießen. Und das war's. Und das hat Tua nicht. Und das ist mir nochmal sehr, sehr deutlich aufgefallen. Er ist in seinem Spiel absolut variabel. Er bedient die Receiver so, wie sie frei sind, vom Scheme her. Ja, er sieht auch gerne mal offene Fenster, die auch außerhalb des Schemes sind. Aber wir brauchen nicht darüber reden, dass er in Structure besser ist als out of Structure. Aber das ist schon mal sehr, sehr auffällig. Also normalerweise würde man ja sagen, okay, man nimmt Hill und Waddle und dann hat Tua nichts mehr, weil Tua kann ja nicht kreieren und wenn seine Targets weg sind, dann was soll er denn noch machen? Dementsprechend besonders positiv aufgefallen ist mir aber auch, dass unsere zweite Reihe bei den Receivern, wo wir ja zuerst gedacht haben, die ist ein bisschen dünner, sehr passt. In dem Zuge auch direkt negativ, Cedric Wilson wird dann wohl keine große Rolle mehr bei uns spielen. Also, was ist er im Moment? Wide Receiver 5 vielleicht. Ich weiß es gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Es ist auch egal. Bei Braxton Berrios und Richard Craycraft gut spielen. Durham Smythe nach wie vor zeigt, dass er ein kompletter Tight End ist. Nicht auf dem Catch-Niveau von Mike Gesicki, aber insgesamt als Tight End halt deutlich kompletter. Von daher sind wir da relativ zufrieden. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Das Zweite, was mir halt eben aufgefallen ist, ist vor allen Dingen Mike McDaniel. Unsere Offense ist halt, beziehungsweise unsere Offense ist generell variabel. Wir sind nicht auf ein System festgelegt. Nimmt Tua die Mitte weg und er geht nach außen. Nehmen uns das Laufspiel weg und wir gehen tief. Spiel mit drei Safeties tief und wir laufen gegen eine leichte Box. Wir können aus allen Situationen tatsächlich was machen und Mike McDaniel schafft es tatsächlich aus allen Positionen den richtigen, den richtigen Playcall zu finden. Das ist ein Händchen, das wird ihm nicht immer gelingen, deswegen werden wir auch ab und zu mal Schwierigkeiten haben. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir das schaffen. Ich werde Tobi sein Lieblingsthema übrig lassen, deswegen werde ich das Dritte, was mir noch aufgefallen ist und was ich noch sagen möchte, ist tatsächlich die Defense. Man hat deutlich mehr eine Vic Fangio-Defense gesehen dieses Mal. Das geht auch ein bisschen Richtung Bend, Don't Break. Und dazu muss man aber Folgendes überlegen. Die Defense war eigentlich ausgelegt, dass wir mit Jalen Ramsey, mit Jalen Phillips spielen. Und die sind beide ausgefallen. Jetzt stellte man sich vor, die kommen zurück. Wie viel besser die Defense dann noch werden kann. Nicht muss, aber kann. Und ich finde, dass Vic Fangio dafür, dass sein System, sein Defense-Scheme relativ komplex ist und er nicht so viel Zeit hatte, seine Defense meistens im ersten Jahr auch ein bisschen strugglen, das schon recht gut hinbekommen hat und den Teams nur genau das erlaubt, was wir denen auch erlauben wollen. Niemand, wirklich niemand, glaube ich, kann immer ein gegnerisches Team bei, was weiß ich, wie wenig Yards oder was halten. Was entscheidend ist, wir zwingen dem Gegner im Grunde genommen mit unserer Defense auf, das zu machen, was er eigentlich nicht will oder was er gerade nicht kann. Und das finde ich ganz hervorragend. Ja, zu den Spielern des Spiels kommen wir, glaube ich, noch. Und Tobi, dann darfst du jetzt.
Ich würde da kurz gerade mal eingreifen. Weil
warum?
Ich fand es gerade interessant, dass du mit den Chiefs argumentiert hast. Du bist, glaube ich, wie viele Spieler haben letzte Saison mindestens ein Target gesehen bei den Chiefs.
Pro Spiel im Schnitt? Es geht ja nicht um eine Saison.
Okay, wie viele Spieler haben mehr als 20 Targets? Ist 20 Targets ein Ding, wo du sagst, damit können wir leben?
Mehr als 20 Targets? Also ich finde, dass Tua das sogar noch mehr macht, aber mehr als 20 Targets bei den Chiefs? Lass mich mal raten, 6 Spieler?
9?
9, okay.
Also ich habe mir gerade mal die Stats von den Dolphins dieses Jahr, die sind natürlich jetzt noch nicht so mega aussagekräftig, aber von den Targets her, ich meine, gerade, das war ja im ersten Spiel natürlich ein bisschen krasser als jetzt im zweiten Spiel, das muss man auch sagen, weil Hill im zweiten Spiel natürlich ein bisschen weniger Targets jetzt bekommen hatte. Aber insgesamt, wenn ich das so einfach mal querrechne, ist die Aufteilung der Dolphins, gemäß davon, dass der ein oder andere Spieler vielleicht mal ausfällt, gerade ähnlich wie das der letzten Saison bei den Chiefs. Also das hält sich schon die Waage. Ich glaube schon, dass...
Ja, aber du weißt ganz genau, dass es bei den Chiefs, vor allen Dingen bei den wichtigen Sachen, immer einen Go-To-Guy gab oder gibt. Das ist Travis Kelce. Das ist bei uns tatsächlich nicht so der Fall. Und was man, ich bin jetzt nicht so der Zahlenmensch, wie ihr alle wisst, der Statistikmensch. Aber wenn du schon so mit Statistiken anfängst, klar, Target, alles gut und schön, ja. Aber dann würde mich interessieren, außerdem noch, wie viel Yards pro Target letztendlich rausgesprungen sind. Das würde mich tatsächlich interessieren, weil das wäre, glaube ich, eine aussagekräftigere Statistik.
Okay, also willst du da die mehr als 20 haben, sozusagen?
Ja, und dann kannst du sagen, weil ich 20, weiß gar nicht, ob 20 Tage tatsächlich nicht schon sich auch noch zu wenig ist, aber machen wir mal ruhig 20 und dann rein theoretisch, wie viel Yards pro Target haben die dann?
Okay, Yards pro Target ist hier, habe ich jetzt nicht direkt, ich habe Yards. Yards per Reception. Ich meine, das ist jetzt runtergerechnet, vermutlich geht sich ungefähr aus. Die sind alle ungefähr bei 60%, der eine etwas mehr, der andere etwas weniger. Justin Watson nehme ich mal raus, weil der hat nur 44% seiner Bälle gefangen. Das ist ein bisschen schlecht. Travis Kelce 12,12, Juju Smith-Schuster 12, MVS hatte 16,4, Hartman hatte 11,9, Noah Gray, der andere Tight End, hatte 10,9, Sky Moore 11,7. Also es bewegt sich alles in einer ähnlichen Range.
Okay, ja, wie gesagt, es wirkt, wenn man sich die Stiefspiele so anguckt, dass es immer in dem Moment, wo es wichtig wird oder wo es entscheidet, dass dann immer nur um Kelce geht.
Wahrscheinlich wie Gronkowski mit Brady.
Könnte sein. Wobei, ja. Brady hat damals halt eben auch noch immer andere Receiver gehabt. Er hat ja mehrfach andere Receiver gehabt, so will man ja gar nicht sagen. Wir natürlich, die neueren Fans denken alle immer nur an Edelman. Ich denke natürlich dann auch tatsächlich an so Spieler wie auch Aaron Hernandez tatsächlich oder Wes Welker. Also da gab es wohl einige.
Ja, also schon, ja, das an jedem Fall, da gab es immer mal wieder welche. Und ja, ich denke, es ist insgesamt wichtig, dass ein Quarterback da jemanden hat, zu dem man den Ball auch mal werfen kann oder wo er sicher sein kann, was Phase ist. Und ich sag mal, es ist vielleicht auch kein Wunder, dass es bei solchen Kombinationen jetzt Travis Kelce ist, bei den Patriots war es Gronkowski, bei den 49ers war es eine Zeit lang George Kittle, bei den Ravens Andrews. Also da kommt halt auch so ein bisschen wirklich das, okay,
die können sich körperlich durchsetzen. Muss ich noch was sagen, wo ich tatsächlich Mike McDaniel und auch Tua loben möchte. Alle wissen, ich bin Filmfan, ich bin Filmfreak und ich gehe jede Woche ins Kino, ich gucke mir immer die Sneak Preview an. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt. Wenn ja, verzeiht mir, wenn nein, könnt ihr in den Kommentaren nachfragen, was das ist. Jedenfalls habe ich da lass es 3-4 Monate her sein, habe ich das amerikanische Remake eines spanischen Films gesehen mit Woody Harrelson als Basketballtrainer, der aus dem College-Basketball kommt, weil er rausgeflogen ist irgendwie. Und als Projekt muss er dann bei einer Gruppe von Menschen mit Hirnschädigungen, mit denen muss er Basketball trainieren. Und entscheidend finde ich in dem Zusammenhang eigentlich, und das ist eine Geschichte, finde ich, die kann man da wirklich drauf, der Film ist übrigens schlecht, den braucht man nicht unbedingt gucken. Aber ganz entscheidend ist, er fliegt raus, weil er sich im College fliegt er raus, weil er sich mit dem Coach streitet, der ist Assistance Coach, und der Coach macht halt zum Schluss einen Play Call und sie gehen halt über diesen Go-To-Guy und er sagt ganz klar, hey, das ist ein absolut beschissener Call. Warum? Weil jeder damit rechnet, dass wir genau darüber gehen. Die werden den Spieler auffressen, die werden alles tun, um das zu verhindern. Und das ist jetzt sowohl das Lob an Mike McDaniel, als auch das Lob an Tua, dass er sich halt eben dann eben nicht, was ihm oft vorgeworfen wird, auf dieses eine Target festlegt und komme, was wolle, egal, ob der Ball ankommen kann oder nicht, ich habe mich darauf festgelegt, Pre-Snap, das muss es sein. Das finde ich zum Beispiel äußerst positiv, weil jetzt nenne ich nicht Mahomes, weil das sehe ich bei Mahomes auch nicht so. Der macht es auch nur, wenn es sinnvoll ist. Aber ich sehe viele andere, die so einen Go-To-Guy haben und das ist dann auch unbedingt nur zu dem Spiel erzwingen müssen. Und dann ist es nicht der Quarterback, der das kann, und es ist auch nicht der Playcaller, sondern wenn der Catch dann kommt, dann ist es grundsätzlich eigentlich die individuelle Qualität des Receivers. Und das ist bei uns halt ein bisschen anders. Da ist es tatsächlich die Qualität des Playcallers und die Qualität des Quarterbacks, weil das halt eben nicht so kommt, sondern nur dann, wenn es auch wirklich passt.
Genau, wunderbar. Und damit haben wir jetzt einen kleinen Diskurs gemacht zwischendurch. Tobi, ich hoffe, du konntest deine Unterlagen nochmal sortieren und haust uns jetzt raus, was du denn so erzählen möchtest zu dem Spiel.
Was ich erzählen möchte, ist erstens, du hast eingeleitet mit, es war am Ende knapp und sie haben dann doch gewonnen. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt im Spiel große Bedenken, dass sie das Spiel verlieren könnten. Du hast in deiner Twitch-Folge auch erwähnt, dass du Angst hattest, dass es in die Overtime gehen könnte. Hatte ich gar nicht so. Also ich meine, wir haben ein relativ gutes Spiel gespielt. Wir hatten das Spiel über drei Quarter lang völlig im Griff und durch diverse äußere und innere Einflüsse, nenne ich es mal, wurde es dann hinterher unnötig knapp. Also ich meine, wir haben zwei Field-Goal-Möglichkeiten verloren. Wir haben einen Drive, wo wir den Touchdown nicht gemacht haben, weil mal wieder der Snap schlecht war. Dann ist Tua noch gestolpert und das war so mehr so ein bisschen Pech und eine Verbindung aus Pleiten, Pech und Pannen. Und einige Entscheidungen der Refs, da werden wir sicherlich gleich noch drauf eingehen, die auch nicht so ganz glücklich waren. Also das Ergebnis selber täuscht über den Spielverlauf hinweg, zumindest was so mindestens drei Viertel des Spiels angeht. Also man hatte immer den, oder ich persönlich hatte immer den Eindruck, dass sowohl Mike McDaniel als auch Vic Fangio Antworten auf alles haben, was die Patriots uns da entgegenschleudern und dass wir wirklich mit allen Situationen umgehen können. Das hat sich leicht geändert. Da hatte ich dann zwischendurch den Eindruck, dass es etwas nachlässt, dass Mac Jones etwas in den Flow kommt, gerade als sie dann den ersten Touchdown gemacht haben. Aber auch da hatten wir dann eine Antwort parat. Also das Gefühl, dass wir das Spiel hätten verlieren können in Foxborough, hatte ich, zu keinem Zeitpunkt. Und über weite Strecken des Spiels, also mindestens auch drei Quarter, war ich von Tuas auch, ich nenne es mal in Anführungszeichen, emotionaler Leistung begeistert. Also wir hatten ja schon Spiele bei ihm, wo er es zwingen wollte, wo er dann hektisch geworden ist, wo er dann Dinge zu sehr gezwungen, zu sehr gedrückt und zu sehr versucht hat. Das Gefühl hatte ich jetzt am Sonntag gar nicht. Sonntagnacht hatte ich gar nicht. Also völlig ruhig, völlig souverän, guter Rhythmus, schneller Release. Er ist teilweise tief in die Rotation gegangen. Du hattest das ja auch, ihr hattet das beide angesprochen, Rico dann in seinem Video, du eben, Micho, in so entscheidenden Momenten geht Tua dann halt nicht nur auf sein Primary Target, sondern er bedient dann Craycraft zweimal, er sucht Barrios, Durham Smythe wird mit Targets bedient. Das ist einfach so, das wirkt souverän und wirkt einfach so mit einer gewissen Selbstsicherheit, dass da eine Unsicherheit auf meiner Seite gar nicht aufgekommen ist. Micho, du hast es auch schon erwähnt, Bill Belichick meinte, es wäre eine gute Idee, gut, ich spiele mit drei Safety Sets und nehm den Dolphins damit was weg. Gut, sollen sie uns auf den Boden schlagen, sollen sie das Laufspiel in Gang bringen. Wir haben das Laufspiel in Gang gebracht. Und das, obwohl in erster Linie Raheem Mostert der einzige war, in Anführungszeichen, der die meisten Teile des Workloads vom Running Game übernommen hat. Und meine Bold Prediction von vor der Saison, ich habe ja jetzt einen diebischen Spaß dabei, jeden Spieltag das zu verfolgen. Kein Miami Dolphin hat mehr Touchdowns erzielt als Raheem Mostert. Er hat Sonntagnacht 120 Yards gemacht, 2 Touchdowns erzielt, Lücken gefunden. Ihr habt den 41-Yard-Run, wo er wirklich die Lücke super ausnutzt und er im Halbsprint und alle anderen hecheln hinterher, trotz seines Alters, erwähnt. Also das sah wirklich wahnsinnig souverän aus und wahnsinnig gut. Als nächster Punkt, den muss ich hier negativ dann ansprechen, wir haben den ersten Sack unserer Saison kassiert, blieb aber bei einem. Also klar, es liegt in erster Linie daran, wir bringen in den meisten Teilen der Snaps, haben wir nicht 5 Blocker, sondern mit Durhams Meister noch einen 6. mit dazu, teilweise dann auch die Running Backs, die mitblocken, aber es hält. Tua bringt den Ball wahnsinnig schnell raus, da kann ein Verteidiger gar nicht so schnell da vorne sein, wie Tua es schafft, den Ball rauszubringen. Wir haben oftmals dann auch mit kurzen Pässen gearbeitet, mit Comeback Routes, weil eben Bill Belichick meinte, er müsste uns die Tiefe nehmen. Also das hat sehr gut ausgesehen und wir hatten quasi auf alles eine Antwort. Apropos O-Line, zweites Saisonspiel, zweites Mal die gleiche Starting O-Line. Wenn jetzt Terron Armstead kommt, bin ich mal gespannt, wie sie das umstellen werden. Aber es hat geschönt vielleicht durch den schnellen Release und durch die Tatsache, dass es da auch noch einige Unterstützung gab. Nicht so schlecht ausgesehen, wie es schon mal in der Vergangenheit ausgesehen hat. Von daher, ich bin gespannt, wie sich das im weiteren Verlauf der Saison entwickelt und ob wir es nicht vielleicht doch schaffen, mal zumindest eine durchschnittliche O-Line da auf den Platz zu bringen. Das wäre ja schon ein Quantensprung zu einigen Dingen. Apropos Defense, ich habe das ganze Spiel an Rico und seine Vorliebe für das große rote W, die Wisconsin Badgers gedacht, weil Bradley Chubb, aber in erster Linie jetzt, um auf Wisconsin zu kommen, AVG, wenn Ginkel für ein Spiel abgeliefert hat, das war der absolute Wahnsinn. Und ich bin mal gespannt, wie sie das dann mit der Rotation hinkriegen, wenn dann auch noch Jalen Phillips zurückkommt. Rico, du hast, glaube ich, in deinem Video Emmanuel Ogba angesprochen. Der ist in der Rotation weit hinter Van Ginkel zurück und ich sehe das auch so, dass wir Emmanuel Ogba wahrscheinlich dieses Jahr das letzte Jahr im Miami Dolphins Trikot sehen. Die Zahlen lassen es vielleicht sogar zu, dass da bis zur Trade Deadline eventuell noch was passiert. Er ist momentan in der Defense, die wir spielen, einfach aus systemisch nicht richtig und nicht gut und kann sich nicht zeigen. Von daher, es würde mich nicht wundern, wenn wir den noch abgeben. Im Vergleich zum ersten Spiel, um auf die Secondary zu kommen, hatte diesmal nicht Xavier Howard die großen Ausfälle. Dieses Mal ist negativ abgefallen Eli Apple. Also entweder er wird geschlagen oder er kriegt eine Strafe, verpasst Tackles, sah halt nicht so wirklich gut aus und ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt am Mittwochnachmittag bei den Beatwritern gelesen, dass Cam Smith offensichtlich im Training jetzt mehr First-Team-Raps kriegt und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, weil entweder der junge Mann ist noch nicht so weit, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass er nicht nur Snaps im Special Team bekommt, sondern dass wir vielleicht Cam Smith auch mal in der Defense ausprobieren. Ob man das jetzt in Boston aus Sicht des Spielstandes her nicht gemacht hat oder warum die oder welche Gründe da jetzt vorliegen, dass man ihn nicht einsetzt, weiß ich nicht. Da bin ich gespannt. Xavier Howard ist wieder da, wo er schon mal war. Er hat wahrscheinlich in seinem Leben gegen Devante Parker die 85. Interception gefangen. Die beiden kennen sich ja noch vom jahrelangen Training und wie alle anderen Beatwriter und wie alle anderen, die das Spiel verfolgt haben, schoss mir dann gleich durch den Kopf, ah, alles klar, das hat er ja jahrelang gemacht, der weiß ganz genau, wie er gegen Devante Parker Jump Balls oder Contested Catches zu verteidigen hat. Hat er natürlich stark gemacht, hat den Patriots in dem Drive den Zahn gezogen und würde mich freuen, wenn er da, wenn er da weitermachen könnte. Gut, sollen wir jetzt schon auf die Referees eingehen oder sollen wir das zusammen machen?
Das können wir natürlich gerne zusammen machen. Punkt hatte ich, der mir jetzt gerade tatsächlich entfallen ist. Aber ja, bezüglich bezüglich Cam Smith, da ist es ja auch, das wollte ich mit reinbringen. Er sitzt, also Eli Apple ist in jedem Meeting mit dabei. Das mal, Eli Apple sag ich schon, Jalen Ramsey ist in jedem Meeting mit dabei. Also er ist sehr engagiert. Ich meine, man sieht das auch immer wieder an der Sideline, dass der sehr involviert ist, obwohl er verletzt ist. Er hält da nicht zurück, sondern ist beim Team und so weiter und so fort. Und ich sag mal, der fehlt dieser Defense noch, ne? Also das darf man nicht. Das ist so eines dieser Kernelemente. Und es haben quasi drei gegen die Patriots drei Big-Time-Starter gefehlt mit Phillips, der 7 Pressures im ersten Spiel hatte. Ich glaube, der hätte noch mal ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen mehr Schaden angerichtet als Andrew Van Ginkel oder als Chubb. Und dann Terron Armstead war immer noch nicht mit dabei. Wir haben das gut, wir haben gut darum zugespielt. Das hat gepasst, aber ja, Terron Armstead ist und Jalen Ramsey fehlt auch noch. Also wir müssen das auch immer mal so ein bisschen in das Bigger Picture einsetzen. Was ich dazu noch sagen wollte, ist, dass Cam Smith wohl auch immer wieder neben Jalen Ramsey steht und Fragen fragt und so weiter und so fort. Also das geht schon teamintern in die richtige Richtung. Natürlich sind das jetzt alles sehr, sehr positive Berichte, die man liest, weil bei negativen Sachen, da kommt nicht so viel direkt raus. Es sei denn, der Quarterback schmeißt den Coaching-Staff unter den Bus in einem Interview. Das kann ja auch mal, oder bei einer Pressegeschichte, das kann auch mal passieren, wie wir jetzt in Chicago gesehen haben. Aber insgesamt ist es eine sehr, sehr gut funktionierende Einheit und da wächst wirklich was zusammen, hat man so das Gefühl. Und hinsichtlich der Geschichte, Tobi, du hast es schon angesprochen, wie wir da vorangehen. Wir haben jetzt Bradley Chubb, der gut gespielt, sehr, sehr gut gespielt hat gegen die Patriots. Wir haben Andrew Van Ginkel, der sehr, sehr gut gespielt hat. Zach Zieler und Christian Wilkins sind auch langsam wieder aufgetaut. Ich meine, klar, diese Patriots Offense-Line, die war nicht so überragend, ja. Da kamen Spieler aus Verletzungen und so weiter und so fort. Das muss man immer im Kopf behalten. Aber wir funktionieren und wir haben jetzt an der O-Line eine gewisse Tiefe. Wir brauchen Ogba nicht spielen, weil wir haben drei Spieler auf der Rotation. Ich denke, Andrew Van Ginkel wird seine Snaps noch bekommen als Outside-Linebacker. Und dann muss man halt sehen, wie der Snap-Share genau ist. Aber da kann man auf jeden Fall sagen, da ist einiges möglich. Und Micho, möchtest du noch auf irgendwas eingehen vorher, was
nicht Referees angeht?
Genau.
Ja, es gibt zwei Dinge. Das eine können wir gleich auch gemeinsam besprechen. Auf das erste wollte ich noch bei Tobi drauf reagieren, dass er niemals das Gefühl hat, dass wir das Spiel verlieren konnten.
Ach, genau das war's.
Ja, doch, ich hatte das Gefühl auch, dass wir das Spiel hätten verlieren können. Denn eins muss man sagen, das sind jetzt die Patriots vielleicht ganz besonders, das machen sie wirklich gerne, aber auch andere Teams, das ist dieses, wenn eine Offense explosiv ist, wenn die ganz schnell rankommen, dann hat man das Gefühl, nee, das ist nicht gefährlich. Aber das sind diese Schleicher, die sich tatsächlich Jahr für Jahr, Punkt für Punkt, plötzlich in einen verbeißen und dann heranreißen, die es am Ende dann knapp machen können. Und genau das war das. Das Ergebnis war schon berechtfertigt. Da haben wir die drei Viertel im Griff gehabt. aber wir haben sie wieder rankommen lassen. Ich finde, das Ergebnis hat genau das wiedergespiegelt, was das Spiel auch war. Es war nicht zu knapp oder sowas. Und das hätte tatsächlich auch durch das Moment, das ausgehen können.
Das, puh. Also da weiß ich gar nicht, ob ich da mitgehen würde.
Ja, ich gehe da.
Also, ja gut, du hast es gesagt. Das wäre komisch, wenn du nicht mal deinen eigenen Wort hättest. Aber das Thema, also ich würde es nochmal anders sehen. Hatte ich Angst, dass es in die Overtime geht? Klar. Ich meine, die Patriots waren da nicht, die waren verdammt kurz davor, einen First Down zu erreichen. Und da hat der Gesicki einen klassischen Gesicki gemacht. Das waren am Ende Zentimeter, die da entschieden haben. Und der Ball war einfach short. Das muss man so sehen. Da gibt's den super Kamerawinkel. Habe ich auch auf Twitter gepostet. So what? Ja, also das muss man festhalten. Aber es war knapp. Und es wäre ein neues Set of Downs gewesen. Und da hätten sie einen Shot in die Endzone gehabt. Also, dass das in die Overtime geht, das halte ich nicht, habe ich nicht für unrealistisch gehalten. Und wenn die dann den Ball bekommen, ich weiß es nicht. Ja, also da kann vieles passieren. War ich mir sicherer, dass wir gewinnen? Ja. War ich mir hundertprozentig sicher, dass wir gewinnen zu dem Zeitpunkt? Definitiv nein. Und das ist ja das im ersten Spiel war ein bisschen beeindruckender, was die Chargers gemacht haben. Und zwar, die Chargers haben uns gegen die Wand gelaufen. Ja, nur dass da keine Wand war, weil ja, wir haben das Spiel ja gewonnen. Aber das ist, habe ich letzte Woche gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen effizienter Offense und explosiver Offense. Und du kannst natürlich explosiv sein und effizient sein, aber du kannst, wenn du rein effizient bist, bist du nicht explosiv. Das heißt, du kannst nicht schnell zurückschlagen. Aber in dem Moment, wo die Patriots am Ball waren, war es keine 2 Minuten mehr. Da war es noch 1 Minute irgendwas. Ich weiß gar nicht, das Spiel war dann bei 50 Sekunden, glaube ich, vorbei, wo Turnover und Downs war. Ich glaube, die Frage ist, wann sie den Touchdown dann erzielt hätten, wenn sie ihn erzielt hätten, was sie nochmal hätten machen können. Ja, also, da hätte Sanders vermutlich das Game-Winning-Field-Goal gekickt, aber ich sag mal, man muss doch mal sagen, ich glaube nicht, dass wir sie wirklich, also, sie kamen wieder ran, aber das war ja, wir hatten die Interception von Tua, wo er dann unbedingt mal wollte, ich weiß nicht, warum er Jump-Balls wirft, bei Tyreek Hill und Barriers, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ist das eine. Wir hatten 2 Field Goals, die nicht getroffen haben. Dann gab es die Flaggen, die nicht da, worüber wir gleich noch kurz sprechen werden. Also da haben sich sehr viele Dinge gegen uns, diese 50-50 Decisions, 50-50 Dinge, liefen einfach gegen uns. Ja, und trotzdem haben wir das Spiel gewonnen. Also, da bin ich so ein bisschen vorsichtiger noch, da will ich es vielleicht nicht ganz so sehen, wir haben sie rankommen lassen, sondern ja, da haben die Patriots auch so ein bisschen Glück gehabt, dass sie da nochmal rangekommen sind, so würde ich das beschreiben. Und ja, damit, Tobi, wenn du möchtest, kannst du natürlich mit den Referees anfangen. Weil, kurz dazu, unsere Kollegen von den Trash Talk Patriots haben ja, kurz Zitat, das waren definitiv keine Home Referees. Da habe ich mich auf Twitter schon mal so ein bisschen zu echauffiert, was das für eine Aussage ist, aber da kommen wir ja jetzt zu.
Ich möchte da vielleicht einleiten zu sagen, ich will das gar nicht auf eine der beiden Seiten schieben, sondern eher auf die fehlende Konstanz, die Referees bei einigen Situationen gezeigt haben. Rico, du hast das 50-50 Balls genannt. Es war ja so, dass bei einigen Situationen dann eine Flagge flog und bei einigen nicht. Gerade auch, es waren, ich glaube, bei einem dritten Versuch ein Pass auf Jalen Waddle, der eine Defensive Pass Interference ist. Du kannst da die Flagge stecken lassen, aber wenn ich dann sehe, für welche, in Anführungszeichen, Kleinigkeiten dann im Gegensatz dazu in der zweiten Halbzeit Flaggen geworfen worden sind, das passt einfach nicht in die Kongruenz einer Schiedsrichterentscheidung rein. Das heißt, wenn ich die Flagge stecken lasse, muss ich sie in dem Fall auch stecken lassen. Und wenn ich sie in dem einen Fall schmeiße, muss ich sie in dem anderen Fall auch schmeißen, weil ich dann als Ref das Problem habe, dass ich dann in diese Situation komme. dass man mir das vorwerfen kann. Ja, warum hast du die Flagge denn dafür geworfen, aber auf der anderen Seite dann nicht? Das fand ich maximal unglücklich. Was ich mehr als maximal unglücklich fand und was ich bis heute nicht verstehen kann, da hat mir ja auch dieses dein Rubik Cubic geholfen, Rico, der das nochmal deutlich aufgedröselt hat. Der erste Touchdown, den die Patriots erzielen, das ist Wahnsinn. Das kann man am Bild, am Fernsehbild, live konnte man das schon sehen, dass wie war nochmal der konkrete Begriff? Illegal Man Downfield? Rico? War doch so, oder?
Ja, das war ein quasi O-Line Illegal Downfield, so ungefähr.
Genau, da haben, glaube ich, 3 oder 4 O-Liner der Patriots, ich glaube 5 oder 6 Yards nach der Line of Scrimmage weiterhin die Dolphins Defender geblockt. Hunter Henry, der Tight End, blockt nicht an, sondern der ist Blocker quasi, löst sich dann aus dem Block und fängt den Touchdown. Das hat beim Game Pass auch Chris Collinsworth, der Kommentator beim Spiel, ich glaube 20 Sekunden später dann auch nochmal aufgedröselt. Der Ref hat auf diese Situation, also der Sideline-Ref, hat freie Sicht darauf. Der sieht das. Und der hat den Marker 3 bis 4 Yards neben sich stehen, links. Wie man da die Flagge nicht werfen kann, das kann ich nicht nachvollziehen. Das verstehe ich nicht. Also da haben die Patriots viel Glück gehabt, dass sie da erstens den Touchdown behalten durften und b, keine Strafe kassiert haben. Sonst hätten sie dann nämlich nicht bei 2. und 4, wo sie den Touchdown erzielt haben, gestanden, sondern bei 2. und 9. Und dann wäre es wahrscheinlich auch wieder ein bisschen schwieriger geworden, überhaupt einen Touchdown zu erzielen. Also, dass die Patriots da nochmal rangekommen sind, war nicht nur Klasse der Patriots, sondern hatte teilweise dann auch mit Nachlässigkeiten auf unserer Seite zu tun, mit guten Special Teams Play Calls auf Seiten der Patriots bei dem geblockten Field Goal, aber eben auch teilweise mit Glück, was die Referee Decisions angeht. Also, hat einen komischen Beigeschmack. Und gerade auch die Nummer, wo sich dann hinterher Jalen Waddle noch verletzt hat, was ihn ins Concussion-Protokoll geführt hat, ist auch am Rande. Also wir haben eben im Roundup den Cheap Shot auf Logan Thomas angesprochen. Es war nicht weit davon entfernt. Sah auch nicht schön aus.
Ja, also insgesamt fand ich es halt, also da waren noch ein paar Fallstarts von der O-Line der Patriots mit dabei, wo die halt gestern noch nicht gezeigt wurden, in dem Highlight-Reel einfach nicht mit dabei sind, aber ja, insgesamt war das, ja, es war eine durchwachsene Leistung der Refs, manche Sachen musst du einfach sehen, manche Sachen kannst du gerne laufen lassen, da habe ich nichts dagegen, aber ja, also faktische Entscheidungen halt komplett falsch zu sehen, also Illegal Man Downfield, ich denke, das war einfach als Laufspiel geplant und irgendwas ist schiefgelaufen. Das ist eine faktische Entscheidung, die wie abseits beim Fußball, ja, das ist klar. Und False Start ist auch nichts, wo du sagst, großen Ermessensspielraum hast. Das sind so Sachen, wo du einfach, ja, wo auch die Refs einfach da sein müssen. Ja. Und waren sie nicht, war okay, im Endeffekt war das vollkommen legitim. Was heißt vollkommen legitim, aber im Endeffekt war es keine große Entscheidung, die jetzt falsch war, beziehungsweise die keine großen Folgen hatte. Hätten die Patriots jetzt gewonnen, hätten wir vielleicht über das eine oder andere ein bisschen intensiver diskutiert. So kann man natürlich sich immer leicht hinstellen und sagen, ja, mein Gott, ist jetzt so, machen wir auch, aber ja, es gab schon bessere Performances, wenn man das so nennen möchte. Micho, möchtest du da noch was zu sagen?
Ehrlich gesagt, ich kann es was soll ich dazu sagen? Ich glaube, kaum einer ist immer mit Referees oder sowas groß zufrieden. Irgendjemand, wenn man auch mit der Lupe nachguckt, ist es immer schwierig. Das Spiel, wer American Football selbst mal gespielt hat und selbst am Fernsehen, ist es ja tatsächlich so, das Spiel ist schneller, als man denkt, und das Spiel ist unübersichtlich. Und ich glaube, dass Fehler da grundsätzlich inkludiert sind, vor allen Dingen bei der Vielzahl an Regeln, die es ja nun mal bei dem Spiel gibt. Mir persönlich wird tatsächlich sogar teilweise zu viel abgepfiffen. Ich finde es teilweise, ja, wie soll ich das sagen, gerade was so die PI-Regeln und sowas angeht, finde ich schon fast schon körperlos. Wir spielen da fast schon Basketball, so nach dem Motto. Aber das ist meine persönliche Meinung. Und ich glaube nicht, dass man sich über die Referees groß beschweren kann. Keine Seite sollte sich wirklich beschweren, letztendlich, finde ich. Wir haben vielleicht nicht immer unbedingt hundertprozentig konsistent gehandelt. Ist, glaube ich, als Referee auch nicht so einfach. Und ich muss auch ganz klar sagen, bei diesem letzten Play war meine erste Reaktion, ja klar, ist das ein First Down. Und auch da haben die Schiris dementsprechend dann, ne, rewatched und so weiter und so fort. Also, sie sind ihren Aufgaben nachgekommen und sie haben das Spiel nicht entschieden. Ich glaube, viel mehr kann man über ein Ref-Team eigentlich kaum sagen.
Ja, ich denke, insgesamt kann man das definitiv so festhalten und dann schauen in die Zukunft und hoffen, dass einfach keine Spiele durch irgendwelche Entscheidungen entschieden werden. Gut, gibt's denn noch etwas, was ihr zu dem Spiel sagen wollt, zu dem Sieg der Dolphins? Sogar.
Was? Zwei Dinge sogar.
Was denn?
Eine kurze Diskussion, die wir tatsächlich auch in deinem Highlight-Review kurz angesprochen hatten. Das ist die Frage, bei Sanders-Quote bei über 50 Yards, muss man sich auf Dauer nicht Gedanken über einen anderen Kicker machen?
Nö.
Also ich weiß, das passiert immer wieder, aber Sanders-Quote von über 50 Yards ist ja nun nicht gerade gut zu nennen. Und also das Hauptproblem, was ich habe, ist, wenn du nahe dran kommst, ist mit ihm alles okay. Aber gerade diese Sachen im Mittelfeld haben zwei Probleme. Wenn du kannst eigentlich keinen Force-Down-Versuch ausspielen, weil du dann dem Gegner ein kurzes Feld schenkst. Auf der anderen Seite bringt dir aber auch ein Punt nicht viel, weil mit einem Punt, da ist die Hangtime viel zu kurz und der Return wird meistens weit zurückgehen. So, das heißt im Nachhinein, im Endeffekt, die beste Option bei diesen Geschichten, so in diesem Bereich, werden tatsächlich lange Field Goals sein. Und das ist der Moment, wo du den Kicker brauchst. Ich glaube, die kurzen Field Goals schaffen eh viele Kicker. Bei den langen Field Goals scheiden sich dann die Geister zu den guten Kickern. Und jetzt kommt eben die Frage, brauchen wir einen neuen? Rico, du hast jetzt schon gesagt, nein.
Das ist richtig. Also ich sehe da jetzt gerade noch keinen Grund für. Ich werde hier nebenbei nochmal reinschauen, was bei den Dolphins denn so für Decisions-Geschichten dabei waren, ob man hätte dafür gehen sollen. Weil da gibt es ja auch Bots für, die so Wahrscheinlichkeiten berechnen, die Siegwahrscheinlichkeiten und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, das First Down zu erreichen und so weiter und so fort. Da schaue ich jetzt gerade nebenbei rein, aber Tobi, du darfst natürlich gerne auch noch sagen, was du denkst.
Schon allein aus finanzieller Sache macht das in diesem Jahr keinen Sinn, sich von Jason Sanders zu trennen, weil wir...
Der spricht wieder Kraftzahl.
Natürlich, das ist halt leider so, weil wir mehr Deadcap schlucken würden, als der junge Mann verdient, wenn wir ihn entlassen würden. Also von daher macht das aus finanzieller Sicht schon mal erst Sinn, wenn die Saison vorbei ist. Und dann zweitens brauchst du dann ja auch... jemanden als Replacement, der wesentlich besser ist als Jason Sanders, der dir da auch eine erhebliche Verbesserung verspricht. Und ohne da jetzt genauer die Free Agents zu kennen, also sehe ich nicht, wer uns da kurzfristig weiterhelfen sollte.
Ja, es muss ja auch nicht diese Saison sein. Es kann ja auch erst nächste Saison sein. Wir haben zwei Jahresfenster in meinen Augen. Das heißt, eventuell brauchst du in der nächsten Saison halt einen.
Da ändern sich ja dann auch die Zahlen. Das wird man nach der Saison dann sehen.
Also egal, welche Qualität Sanders hat, Hauptsache, es kommt nur auf die Zahlen an.
Naja, wie gesagt, nenn mir einen, der besser ist und den man irgendwie dann bezahlen könnte. Und jetzt kommen wir nicht mit Rodrigo Blankenship oder so.
Wie hieß der noch? Roberto Aguayo. Der ist bestimmt noch Free Agent. Ehemaliger First-Round-Pick.
Ja. Bestimmt. Spielt er noch Football?
Ich habe keine Ahnung. Also wer es nicht mehr weiß, First-Round-Pick von den Tampa Bay Buccaneers war das, glaube ich, der im College tatsächlich so ein paar extrem lange, also in seiner letzten Saison hat er, glaube ich, so ein paar extrem lange Game-Winner getroffen, war aber ansonsten über seine komplette College-Karriere auch aus kurzer Entfernung eher inkonsistent, ist von den Buccaneers dann, ich glaube sogar, ist ja nicht sogar in den Top 10 gepickt worden, ich weiß es schon gar nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall sehr, sehr hoch und tatsächlich, ich glaube, ist ja schon noch im Laufe der ersten Saison entlassen worden. Also denen war egal, wie viel Deadcap die schlucken. Bei Roberto Aguayo. Aber ich glaube, jetzt haben wir Rico auch genug Zeit gegeben.
Übrigens Pick 59. Ich habe es jetzt gerade noch mal nachgeguckt.
War das kein First-Round-Pick?
Der letzte First-Round-Pick war von den Patriots. Ach Gott, wie heißt er denn jetzt noch mal? Der Kicker. Ach, Dingens. Ja, fällt mir jetzt nicht mehr ein.
Dass es ein First-Round-Pick war? Na, egal.
Aber Second-Round-Pick ist für einen Kicker ja immer noch
ist quasi ein
ziemlich hoch.
Ist quasi ein First-Round-Pick, ja.
Ja, der ist seit 2 Jahren arbeitslos, übrigens. Ja. Das nur mal so nebenbei.
Nee, ich komm gar nicht drauf, aber es war, ich glaube, die Dolphins hätten auch dafür gehen können, weil, mein Gott, in der Situation kann es auch dafür gehen. Midfield, so what? Muss aggressiv sein in der heutigen NFL, meiner Meinung nach. Und ja, sollte es nicht auf Field Goals über 50 Yards angewiesen sein. Das ist so meine Devise. Kann man so sehen, kann man so sehen.
Aber wie gesagt, ich habe aus dem Spiel noch einen zweiten übergreifenden Take, der besagt, dass wir alle vielleicht umdenken müssen. Und zwar so richtig. Tobi, willst du dazu noch was sagen vorher?
Nein, mir ist der Name wieder eingefallen. Von dem Kicker.
Dann hau raus.
Sebastian Janikowski. Der ist in der ersten Runde gedraftet worden.
Janikowski,
okay. Und insgesamt in der Historie der NFL sind 6 Kicker in der ersten Runde gedraftet worden. Der höchste, Charlie Gogolak. Washington Redskins damals noch an 6. Stelle, allerdings schon 1966.
Ja, gut.
Nur um es mal gesagt zu haben.
Okay. Dann komme ich jetzt wieder zu meinem übergreifenden Tag zurück, an dem, wo wir alle vielleicht unsere Meinung ändern müssen. Nämlich, wir haben alle gesagt, Tua hat sich verbessert, das sehe ich ja auch so. Und Tua hat meiner Meinung nach in dieser Saison sogar in entscheidenden Aspekten einen gigantischen Sprung nach vorne gemacht. Das kann man natürlich darüber diskutieren, ist das konstant oder ist das jetzt nicht muss er das erstmal beweisen oder was auch immer. Tatsache ist auf jeden Fall, dass es nicht das erste Mal ist, dass wir erleben, dass ein Quarterback später in seiner Karriere einen gigantischen Sprung nach vorne macht. Ich glaube, das beste Beispiel ist ein gewisser Drew Brees gewesen, der in seinen ersten 4 Jahren tatsächlich als mittelmäßiger Quarterback galt, der deswegen bei den Saints auch durch Philip Rivers ersetzt wurde. Und erst, nicht bei den Saints, Entschuldigung, der war ja vorher bei den Chargers. Und der dann tatsächlich, der dann erst bei den Saints richtig aufgeblüht ist. Wir erleben das bei Josh Allen, der in den ersten Jahren eher negativ war. Wir erleben es jetzt bei Tua, der einen gigantischen Schritt nach vorne gemacht hat. Und was mein Take oder meine Frage ist, ist tatsächlich, man ist mit den Quarterbacks mittlerweile zu ungeduldig. Auch Jordan Love wäre so ein Beispiel, dass es da in die richtige Richtung gehen kann, dass die Spieler einfach eine längere Vorbereitungszeit brauchen, um richtig einzuschlagen und ihr Potenzial ausschöpfen zu können. Und wir sind in der NFL viel, viel zu ungeduldig und es wird viel, viel zu schnell gesagt, nee, der ist es doch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch sehe, aber das ist tatsächlich so eine Geschichte, über die ich jetzt mehrfach nachdenken musste.
Hat aus meiner Sicht auch mit den Tiers zu tun, weil Tua natürlich auch von dem System profitiert und von dem profitiert, was McDaniel so um ihn rum aufgebaut hat, Natürlich kannst du in der richtigen Situation mit dem richtigen Coach und mit dem richtigen Beiwerk in Anführungszeichen auch besser werden beziehungsweise besser aussehen. Du musst gar nicht so weit nach hinten gehen. Guck dir Geno Smith an. Der war, bevor er letztes Jahr bei den Seahawks so durchgestartet, ist ja auch unter ferner Liefen. Und im richtigen Umfeld und mit den richtigen Coaches und mit dem richtigen, mit den richtigen Mitspielern ist der ja auch aufgeblüht und sieht wie ein Top 10 Quarterback aus.
Patton Mahomes hat in seinem ersten Jahr erst im letzten Spiel der Saison nochmal das Feld gesehen.
Naja, klar, sicher.
Als Beispiel. Also,
du hast so Dekadentalente, die können das von Beginn an, die können schon in ihrer Rookie-Saison überzeugen. Aber wie gesagt, das hängt von aus meiner Sicht immer sehr mit dem Umfeld ab. Also wenn du nicht gerade das herausragende super Übertalent bist, der die Mannschaft besser macht, ist es ja dann auch so, dass dich die Mannschaft besser macht. Ne? Das also so sehe ich das.
Wird der Quarterback also doch die Rolle des Quarterbacks und die Wichtigkeit doch deutlich überschätzt?
Würde ich so nicht sagen, weil es auch da Gegenbeispiele gibt. Aber wenn wir mal die Negativbeispiele nehmen, wie Josh Rosen zum Beispiel oder die First Round früh gedrafteten Quarterbacks als Busts, die eben nicht in das richtige System kamen und eben nicht die richtige Förderung in Anführungszeichen bekommen haben, dann kannst du so viel Talent haben, wie du willst. Das hilft dir dann alleine auch nicht weiter. Also du musst da schon einen Förderer oder du musst dann ein Umfeld haben, was dich da auch unterstützt. Alleine schaffst du es auch nicht. Da kannst ja, du.
Die Frage ist tatsächlich, geben wir mit den Quarterbacks, gerade mit den jungen Quarterbacks, geben wir denen nicht genug Zeit? Weil anscheinend machen die ja später.
Aber was ist das gerade für eine Diskussion, die wir führen? Ich finde das gerade ein bisschen komisch. Tua hat ist jetzt im vierten Jahr, ist immer noch Starter. Jordan Love hat einen Vertrag unterzeichnet, der über seinen Rookie-Vertrag geht, weil er hinter hier Rodgers gesessen hat. Justin Fields ist immer noch Starter in Jahr 3. Zach Wilson wurde für Aaron Rodgers gebencht und Zach Wilson würde ich jetzt als negatives Beispiel sehen. Ja, also für mein Dafürhalten gibst du Quarterbacks in der heutigen Zeit, gibst du ihm eh noch das dritte Jahr. Also Spieler haben eher einen Stempel, das glaube ich, aber jeder Quarterback bekommt heutzutage eigentlich 3 Jahre. So, wir sehen es.
Es heißt ja in der Regel nach 1 oder 2 Jahren, du musst konsequent sein und musst den Quarterback austauschen.
Nein.
Weil die Quarterbacks sich nicht mehr so weiterentwickeln würden. Ich sehe aber in letzter Zeit immer mehr Quarterbacks, und Tua ist einer davon, die später in der Karriere halt eben den großen Sprung machen und halt eben nicht, wie es immer heißt, in Jahr 2.
Ja, aber Micho, da musst du aber auch gnadenlos unterscheiden zwischen, welche Möglichkeit hatten die Dolphins denn? Die Dolphins hätten nochmal einen Top Quarterback draften können. Ja, das ist eine Frage, die sich die Chiefs hätten, oder die Chiefs sag ich schon, die Bears, hätte man lieber Anthony Richardson oder CJ Stroud oder Bryce Young draften sollen. Ja, anstelle von Justin Fields zu halten. Das sind Entscheidungen, die musst du dann treffen, wenn du diese Möglichkeit hast und sagst, in unserer Evaluation ist Draft Quarterback 1, 2, 3 besser als unser jetziger Quarterback, dann wärst du eigentlich schön blöd, wenn du den Quarterback nicht wechseln würdest, weil dann glaubst du selber nicht dran. Und die zweite Möglichkeit ist, glaubst du, zum Beispiel bei den Jets, glauben wir daran, dass Zach Wilson sich hätte noch, oder dass er sich noch weiter, er hatte jetzt die Chance, dass er sich noch gnadenlos weiterentwickelt, oder gehst du für so einen Quarterback wie Aaron Rodgers und versuchst ja jetzt auf Gewalt ein Fenster zu öffnen? Und das ist die Entscheidung, die du treffen musst. Und das ist, glaube ich, das ist die Diskussion, die ich immer mitkriege. Ich glaube, dass die Diskussionen heutzutage eher geführt werden. Das glaube ich. Aber faktisch, wenn wir da auf die Zahlen gucken, dann passiert doch da einfach auch nichts.
Also, naja, also wie gesagt, der Konsens ist oftmals, und ich rede jetzt nicht von den Teams selber, sondern ich rede jetzt erstmal von den Medien, ist eigentlich, dass das zweite Jahr das Jahr ist, wo die Quarterbacks den entscheidenden Sprung machen. Und wenn es im zweiten Jahr nicht so ist, dann wird das eigentlich nicht mehr. Auch so jemand wie Adrian Franke hat natürlich immer gesagt, von wegen, ja, auf das dritte Jahr zu setzen, ist eigentlich Schwachsinn, denn besser werden sie eigentlich nicht mehr. Oder wenn, sind es nur kleine Ausreißer. So, und das heißt, es wird regelmäßig abgestempelt. Und oftmals kommt man dann ja auch in so eine Spirale rein. Also Zach Wilson war ja zum Beispiel nach dem zweiten Jahr, wurde er abgedeckt. Dass man Spieler dann eventuell noch im dritten Jahr hält, hat, glaube ich, weniger was damit zu tun, dass man überzeugt von denen ist, als dass man sagt, wir haben im Moment keine Möglichkeit, an einen Quarterback dran zu kommen. Zum Beispiel bei Justin Fields ist da jetzt auch die Ausnahme. Aber selbst bei Tua hatten wir letztes Jahr, gab es tatsächlich immer wieder die Diskussion, wird es nicht Zeit, von Tua wegzugehen? Und jetzt hat er den entscheidenden Schritt gemacht. Deswegen meine Frage halt, ob wir, ich rede nicht von den Teams selber, sondern ich rede von uns, von der Öffentlichkeit, im weitesten Sinne von der Presse, das sind wir im weitesten Sinne ja auch irgendwo, auch wenn es nur hobbymäßig ist, sagen wir nicht zu schnell die Quarterbacks tot, brechen wir nicht zu schnell den Stab über die? Das wäre so das, was ich so ein bisschen im Moment das Gefühl habe, was ich zumindest bei mir immer sehe, weil ich gerne auch nach dem zweiten Jahr eine endgültige Entscheidung getroffen habe, teilweise schon im Laufe des ersten Jahres. Vielleicht geht das auch nur für mich, klar.
Ja, aber wir haben 32 Starting Quarterbacks in der Liga. Wenn ich Rookies und so mal rausrechne oder First-Year-Quarterbacks, wie zum Beispiel Desmond Ridder, wenn ich mir das anschaue, dann sind Tua und Josh Allen wahrscheinlich die einzigen, die nach Jahr 2 nochmal einen signifikanten Sprung gemacht haben. Und das nur aufgrund des Coachings. Ja, und dementsprechend, die Frage wird sich, jetzt überleg mal, die Steelers picken am Ende der Saison irgendwie an 5. Die werden mit Kenny Pickett, die werden die gleiche Diskussion haben und müssen für sich eine Antwort finden. Ja, und also ich finde es vollkommen legitim aktuell, wie damit umgegangen wird. Also klar kann man hofft immer, dass, und das haben wir bei Tua auch gemacht, und aktuell sieht es gut aus, auf Holz geklopft, aber insgesamt kann man jetzt auch überlegen, ja, was braucht es denn? Und auch bei Tua braucht es die Umstände, und wenn du die nicht schaffst, dann hast du auch ins Klo gegriffen. So, und da gibt's halt, also du brauchst halt immer auch Hilfe, um in den NFL Fuß zu fassen. Und dementsprechend finde ich, nach Jahr 2 kann man da definitiv schon mal, das kommt auf ganz viele Umstände an. Ich finde aber, nach Jahr 2 kannst du eine Entscheidung treffen, ob du, wenn du einen hohen Draftpick hast, ob du einen neuen Quarterback draftest oder ob du einen Veteran reinholst. Dafür hast du zu viel gesehen in 2 Jahren vom Quarterback. Und überall, wo das nicht der Fall ist, hast du vielleicht einen Coachingwechsel. Punkt aus, fertig.
Bis zuletzt wäre ich immer genau deiner Meinung gewesen. Im Moment, und das ist das Einzige, worum es mir eigentlich geht, hinterfrage ich das eigentlich einfach nur. Ich hinterfrage meine Einstellung, die genau dieselbe ist, die du gerade eben gesagt hattest. Die hinterfrage ich mittlerweile.
Ja, sehe ich keinen Grund für. Wunderbar. Dann haben wir die Diskussion auf jeden Fall auch jetzt beendet. Und damit gehen wir in die Preview zum Spiel gegen die Denver Broncos. Und für die Preview, ihr kennt das Spielchen, haben wir es natürlich wieder einen Experten geangelt bei den Denver Broncos. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus, weil der ist meistens ja der Tobi so ein bisschen organisiert. Und wir haben den Jules zu Gast. Und Jules, ich denke, du bist Fan der Denver Broncos. Und ich sag erstmal großes Dankeschön dafür, dass du die Zeit nimmst.
Ja, erstmal beste Grüße raus an alle. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Genau, Jules, mein Name, hier als Vertreter von Broncos Europe Dach. Wir machen eben auch Podcasts und Livestreams zu den Broncos. Dementsprechend Broncos-Fan seit dem AFC Championship Game von der Saison 2013 und seitdem hängen geblieben bei den Pferdchen.
Ja, nice. Das ist schon ein bisschen her, 10 Jahre jetzt, ne?
Genau.
Und nicht schlecht. Also das läuft auf jeden Fall. Warst du schon mal in Denver?
Bislang noch nicht. Ich hatte es jetzt vorgehabt für in dieser Saison, weil ich momentan am Masterthesis schreiben bin. Aber weil das, um mir da jetzt auch keinen Druck mehr zu machen, habe ich gesagt, okay, warte du noch ein Jahr, nächste Saison dann, wenn es dann auch hoffentlich mal wieder richtig ansehnlichen Football gibt, weil offensiv sieht es ja schon mal besser aus nach den letzten Jahren der Dürre, aber was die Defense da kocht, uff.
Ja, ihr habt ja auch einen guten Koch jetzt sozusagen auf Quarterback. Das haben ja die Seahawks-Fans so ein bisschen ja einsortiert oder ja, so ein bisschen auf Twitter ja vorangetrieben. Das Let Russ Cook. Genau. Aber wenn wir über die Broncos sprechen, wir haben jetzt gerade erst 2 Spiele rum in der Saison. Wie zufrieden bist du mit der Offseason und dann auch mit dem Saisonstart? Sagst du, war gut, war schlecht, das hätte besser sein können, das hätte schlechter sein können. Hol uns da mal ein bisschen ab bei den Denver Broncos.
Okay, ich fange jetzt einfach mal in der Offseason vorne an. Wenn es zu ausführlich wird, gerne unterbrechen, Nachfragen auch gerne immer reinhauen. Das Ganze ging ja los schon am 2. Weihnachtsfeiertag oder einen Tag danach, letztes Jahr, als dann Nathaniel Hackett und der First-Year-Headcoach letztes Jahr entlassen worden ist, aufgrund des Debakels spielerisch und an der Bank in dem Spiel gegen die Rams. Und dann war eben schon klar, in der Offseason heißt es erneut Headcoach-Suche. Diesmal auch mit der neuen Ownership involviert. Die Walton Penner Ownership mit dem CEO Craig Penner war dann auch wirklich sehr involviert drin. Wunschkandidat war eigentlich der gute Herr Harbaugh aus Michigan, wollte mal aus dem College ziehen. Der hat dann nach langem Überlegen aber doch abgesagt, weshalb man sich dann ein bisschen weiter umgeschaut hatte. Dan Quinn, Defensive Coordinator von Cowboys, war noch ein Kandidat. Den hat man dann aber erst abgesagt, wodurch Quinn dann bei den Cowboys versichert hat, dass er bleibt. Später wollte man dann doch wieder nochmal auf ihn zugehen, weil Harbaugh dann bei den Broncos abgesagt hatte. Da hatte Quinn aber schon sein Wort bei den Cowboys gegeben. Und dann ist man letztendlich irgendwann bei Sean Payton gelandet, wie wahrscheinlich alle mitbekommen haben. Warum Sean Payton jetzt nicht bei allen so hoch auch im Kurs stand, ist zum einen seine Persönlichkeit. Er gibt Fehler gerne weiter, gibt sie selten selbst zu, ist aber detailversessen und die Mischung von Detailbesessenheit, alles richtig und perfekt machen wollen, aber die Fehler nur bei anderen suchen vornehmlich, trifft halt auch nicht mehr so gut. Dazu auch noch der Punkt, dass er eben bei den Saints noch unter Vertrag stand, hat ja ein Jahr Pause gemacht, als TV-Experte dann bei Fox gearbeitet. Und da die Broncos nach dem Russell-Wilson-Trade aus dem Vorjahr auch kaum Picks hatten, wir hatten nochmal einen First-Round-Pick für Bradley Chubb bekommen von euch, dankenswerterweise. Der ist dann eben für Sean Payton mit draufgegangen, was jetzt auch nicht viele so mit offenen Armen begrüßt haben. Dass Sean Payton das Profil an sich erfüllt eines Veteran-Coaches, ist definitiv da. Denn nach den letzten 3 Head-Coaches, die wir hatten, die alle Neulinge in dem Job waren, war es mal Zeit wieder für Erfahrung auf dem Posten. Nachdem Sean Payton dann gekommen ist, hat es lange Zeit gedauert, bis der Coaching-Staff gestanden hat, besonders der Defensive-Coordinator. Das war auch nochmal so eine Posse für sich. Eigentlich stand ja fest, dass Sean Payton Vic Fangio als DC haben wollte. Wo der gelandet ist, wisst ihr alle. Der steht jetzt bei euch an der Seitenlinie. Er ist halt auch nicht zu Denver gekommen aufgrund der Vergangenheit. 2 Jahre zuvor war er noch Headcoach bei uns, ist dann vom GM, der noch im Amt ist, entlassen worden. Und dann nach so kurzer Zeit, nachdem er sich auch mit dem Lockerroom verworfen hatte, wieder zurückkommen als DC, war nicht möglich. Und nach langem Hickhack-Gemenge ist es dann Vance Joseph geworden, was ich damals schon nicht verstanden habe, weil er einfach von seinem Defensive Scheme, vom Stil her, eine andere Philosophie vertritt, wie jetzt die Fangio Defense, die wir die letzten 4 Jahre bei uns gespielt hatten, eben seit Fangio da war und dann auch letzten Jahr unter Averroe. Genau, ansonsten Coaching Staff bestückt mit vielen alten Bekannten von Saints, mit denen Sean Payton schon gearbeitet hatte. Vor allem das Special Teams wird auch professionalisiert mit Mike Westhoff als Assistant Head Coach und Special Teams Guru, der noch mit reingekommen ist ins Team. Free Agency, viel reingebuttert in die Offensive Line, da wirklich viel Geld bezahlt. Bislang sieht die Leistung aber noch nicht, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt noch nicht, wenn man sich jetzt die ersten Spiele angeguckt hat von White Tackle Mike McClinchy, der von den 49ers kam, oder Left Guard Ben Powers. Dazu in der O-Line noch Left Tackle Garrett Bowles zurückgekommen von einem Beinbruch. Das waren so die größten Free Agents Moves. In der Offense, auf Seiten der Defense, hat man Zach Allen teuer bezahlt. Im Gegenzug ist Tremont Jones, dann unser Defensive End, zu den Seahawks gegangen. Vertraglich, interessanterweise, sind die beiden relativ ähnlich vom Gesamtvolumen und vom Garantierten her. Aber die Struktur bei Tremont Jones' Vertrag in Seattle ist eben sehr frontloaded, was wir mit unserem Cap nicht machen konnten. Auch noch ein Big Name, den wir geholt haben für Agency, war Frank Clark. Der kam relativ spät, ist aber jetzt verletzt. Verletzung, ein großes Thema, das uns getroffen hat. im Training Camp hat sich wieder mal unser designierter Wide Receiver 1 oder 2 Tim Patrick verletzt für mit dem Saison aus. Dieses Jahr ist es ein Kreuzbandriss. Wie gesagt, Saison aus, bitter für den Jungen, ist im zweiten Jahr eines 3-Jahres-Vertrags, beide Jahre bisher mit einer Verletzung für Saison aus verpasst, auf den man in der Offense große Stücke gesetzt hat. Dann noch zwei, drei weitere Verletzungen mit Saison aus. Wide Receiver Jalen Virgil, der eher ein Speed-Wide Receiver ist, aber jetzt auch nur Back-End-Roster-Guy gewesen wäre. Justin Stunard, Jonas Griffith, Deep-End-Roster, Middle-Linebacker, Special-Teams-Player, auch mit Saison aus raus. Und dann jetzt auch zum Saisonstart noch ein paar Spieler auf IR gesetzt worden. Mit Caden Stearns, Saison aus Verletzung am Knie, sich in Woche 1 zugezogen. Kayvon Williams schon vor Woche 1, Kurzzeit IR. Genauso wie Safety, PJ Locke. Und noch jemand, der mir gerade entfallen ist. Tight End Craig Dulcich auch noch auf IR gegangen. Also viel Verletzungen gesammelt. Der Draft bei uns eben aufgrund der wenigen Picks nicht viel passiert. Man hat ein paar Spieler aus dem Draft jetzt letzte Woche besonders auch schon gesehen. Marvin Mims war unser Zweitrunden-Pick, für den wir hochgetradet sind, der definitiv zu nennen ist. Wiley Moss, mal wieder ein weißer Corner in der NFL, was als große Geschichte dann Wellen gemacht hat. War jetzt die ersten Spiele noch verletzt, kam noch nicht zum Einsatz in der Defense. Aus Iowa gezogen in der dritten Runde. Und auf den ich noch gespannt bin, wenn er denn mehr Spielzeit bekommt, Drew Sanders, Inside Linebacker, der auf Sicht definitiv einen von Josie Jewell oder Alex Singleton, den wir als einer der wenigen aus den eigenen Reihen der Free Agency behalten haben, ersetzen wird. Das wäre jetzt mal so spontan aus dem Kopf das Roundup der Offseason. Und was daraus passiert ist, hat man jetzt ja in den ersten Spielen gesehen. Die Preseason waren mit 2-1, wobei da die Bilanz ja nicht zählt. Aber auch die Eindrücke da waren so schemenhaft gemischt.
Alles klar, danke auf jeden Fall für das ausführliche Roundup dort an der Stelle. Und wie sind denn eure ersten beiden Spiele in der Saison gelaufen? Also ich hatte jetzt gehört, es knistert so ein bisschen zwischen Sean Payton und Russell Wilson. Vielleicht habe ich das auch falsch gehört. Und die Offense sah gar nicht so schlecht aus wie letzte Saison.
Die Offense hat definitiv im Vergleich zum letzten Jahr einen Schritt nach vorne gemacht. Dazu muss man sagen, dass die Offense letztes Jahr auch katastrophal war. Wir konnten uns gar nicht vorstellen, dass es war eine schlechtere Offense als die Jahre zuvor hinbekommen. Das hat letztes Jahr geklappt. Also den Beweis haben wir erbracht. Wir sind sogar in manchen Statistiken der Offense, führen wir die Liga an. Wir sind Erster in Punkte pro Ballbesitz und Erster in Touchdown-Drive-Percentage, direkt gefolgt von Dolphins in der Rubrik. Man muss aber dazu sagen, wir hatten im ersten Spiel auch nur 6 Drives gehabt, was natürlich viel zu wenig ist oder sehr, sehr wenig ist jetzt im Vergleich zum Spiel. Und im ersten Spiel 16-17 daheim gegen die Raiders verloren, Division Rival, bitter. Jetzt gegen Washington richtig stark gestartet, die ersten 3 Drives mit dem Touchdown abgeschlossen, Big Plays auch mit drin gehabt, 21-3 geführt, dann komplett eingebrochen, das Spiel schlussendlich mit 35-33 verloren, am Ende vom Spiel noch eine sehr glückliche Hail Mary verwandelt und dann bei der Two-Point-Conversion hätte gerne eine Flagge fliegen können oder müssen, weshalb es dann nicht da noch in Overtime gegangen ist oder man nicht noch einen Shot hatte, aber das Spiel hat man sich offensiv absolut selbst zuzuschreiben, es verloren zu haben. Aber was alle schockiert, ist der kolossale Einbruch der Leistung der Defense. Der Pass Rush ist wenig da, im letzten Spiel gegen die Commanders zumindest 4-6 gehabt, im ersten Spiel kam da noch gar nichts. Und auch das ganze Scheme, ich habe es vorhin schon angedeutet von Vance Joseph, es scheint noch überhaupt nicht zu funktionieren. Er kocht da relativ viel, aber die Suppe ist ordentlich versalzen. Könnt ihr mir vielleicht auch mal berichten, ihr seid ja auch schon länger Dolphins-Fans, wie ihr ihn damals vor etlichen Jahren wahrgenommen habt als Defensive Coordinator bei euch, bevor er dann Head Coach bei uns wurde. Weil er nimmt die Grundformation von uns, die 3-4-Defense, die wir spielen, da nimmt er häufig dann für diesen Slot-Position einen Linebacker raus, obwohl wir in Broncos Country normalerweise immer einen D-Liner dafür rausgenommen haben. Und dann die Coverage ist immer auch sehr soft, also die Mitte vom Feld ist frei, bis zu halt eine Too-High-Defense auch, bis zu der Secondary ist immer viel Platz. Das heißt, gegen uns Passspiel könnte gut laufen. Ich wünsche Tua viel Spaß damit.
Schauen wir mal, aber da würde ich einfach das Zepter so ein bisschen an Micho weitergeben. Micho, du kannst ja einmal auf die Frage eingehen.
Ja, also ich
und war, ja. Dann selber Fragen stellen.
Gut. Ja, hallo erstmal nochmal. Danke, dass du da bist. Zuerst mal zu deiner Frage mit Vance Joseph. Ich war nicht besonders begeistert von ihm. Seine Defense lebte damals sehr von der individuellen Qualität gewisser Spieler, die wir da hatten. Allen voran Cam Wake. Er spielte auch gerne mal eine White Nine in der Defense, also sprich die D-Line sehr weit auseinandergezogen, die Edge-Rusher sehr weit außen, was insgesamt nicht besonders gut funktioniert hat. Das Problem, was ich bei Vance Joseph sehe, das sehe ich bei vielen Coordinatoren und Headcoaches. Das ist nämlich dieses, ich habe ein Scheme und scheiß drauf, welche Spieler ich habe, ich presse ihm mein Scheme. Gibt leider wenige Assistance Coaches oder Head Coaches, die das anders machen. Und das war auch ein Problem von Vance Joseph. So habe ich ihn zumindest erlebt. Ansonsten, ja, wie gesagt, es gibt viele, die viel von ihm halten. Ich war von ihm defensemäßig nicht so begeistert. Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen weiter.
Also es erklärt schon mal einiges, kommt mir eben auch so vor. In der Offseason hat er auch noch so gemeint, von wegen, ja, also er wird für manche Spieler auch spezielle Looks kreieren. Ich erinnere mich auch an einen Post von Buddha Baker, glaube ich war es, der Safety der Cardinals, der letzte Saison auch auf Twitter mal einen Thread hatte, wo er ihm erklärt hat, warum bei manchen Spielen manche Spieler so positioniert sind, wie sie sind, weil eben der Koordinator dann darauf achtet, dass das Gesamtgefüge stimmt und dann einfach manche Spieler nicht auf der besten Position spielen können. Das klang jetzt dem ein bisschen konträr zu, aber ich bin auch eher bei deiner Einordnung, dass vor allem jetzt am Anfang, wenn es Joseph eher von sich noch überzeugt ist, aber dann das Ergebnis auf dem Feld keiner Überzeugung folgt.
Aber du hast ja gerade eben schon mal angesprochen, eure mit wichtigste Verpflichtung ist natürlich Sean Payton.
Ja.
Du hast über seinen schwierigen Charakter gesprochen. War denn seine Vergangenheit bei euch auch ein Thema? Also sprich Bountygate?
Bei Bountygate ist jetzt die Sache, er selbst sagt, er hat damit nichts zu tun. Die NFL damals fand das auch sehr überraschend, dass es nur vom Defensive Coordinator Greg Williams ausgegangen werden soll, weil es schon damals bewusst war, dass Sean Payton so detailversessen und ist und überall drinsteckt. Von daher musste er davon was gewusst haben und es nicht proaktiv unterbunden haben. Ich finde es halt auch, es ist lange her. Ich glaube jetzt auch nicht, dass er das nochmal in irgendeiner Art und Weise machen würde. Das würde mich zumindest stark überraschen. Aber dass es halt unter seiner Führung passiert ist, ist ein absolutes No-Go. Und eine der Red Flags, die ich persönlich ihm gegenüber hatte, wobei die halt auch aufgeweicht ist aufgrund der langen Zeit, die es zurückliegt. Aber dass es unerhört ist, sowas durchzusetzen, ist, denke ich, unbestritten.
Okay, aber war es auch wirklich ein Thema bei euch? Oder habt ihr gesagt von wegen, gut, Vergangenheit reden wir jetzt nicht mehr drüber.
Also viele waren wirklich hyped davon, dass ein Sean Payton sich jetzt doch für die Broncos entscheidet, weil es auch viel zu hören, lesen gab, dass er nicht kommt und das Bountygate dann bei vielen wahrscheinlich auch mit schon hinten runtergefallen ist, nach dem Motto, war schon so lange her, aber das ist jetzt auch viel Mutmaßung noch, ich kann am meisten halt nur für mich persönlich sprechen, aber so der Crow war überhaupt schön, dass er gekommen ist, ist ein richtig geiler Move, dass er gekommen ist und die Vergangenheit dann eher ausgeblendet und eher in den Fokus gerückt, dass er als offensives Mastermind gilt.
Wohl eine neuralgische Person oder Position bei euch ist in jedem Team natürlich der Quarterback. Russell Wilson, ja. Ihr habt für Russell Wilson sehr, sehr viel hergegeben. Im ersten Jahr hat er halt nicht so performt, wie man dachte. Und jetzt will ich mal eine kleine These aufwerfen und würde euch oder dich gerne fragen, wie du dazu stehst. Und zwar ist im Prinzip das, was man im Prinzip konträr zu Tua, man sagt immer, Russell Wilson ist out of structure super, er kreiert alles, aber in structure ist er eher durchschnittlich, teilweise sogar unterdurchschnittlich. Das Problem war eben, dass er in Seattle gerne immer mehr Verantwortung haben wollte. Aber wenn man das Spiel allein auf Russell Wilson halt eben ausbaut, wird es sehr, oder ausrichtet, oder auf seine Stärken ausrichtet, wird es sehr unberechenbar und es wird wenig reichen. Könnt ihr die Tendenzen nicht bei den Broncos jetzt schon genauso sehen? Und habt ihr die Zukunft dadurch jetzt nicht schon so ein bisschen abgeschrieben?
Also ich fange mal vorne an mit, dass Trade sehr teuer war. Ja, man hat viel für ihn bezahlt. Ich denke aber, zu dem Zeitpunkt wären sehr, sehr viele Teams und Fanlager absolut bereit gewesen, das zu zahlen, weil seine Leistung aus dem letzten Jahr für die allermeisten doch absolut unerklärlich war, für uns auch. Es war auf gut Deutsch scheiße, was er da gespielt hat, über größte Teile. War aber auch nicht alleine schuld an dem offensiven Desaster. Aber was du sagst, seine besten Plays bei Seattle waren wirklich die, wo er dann ausgebrochen ist aus der Pocket, da ein bisschen rumgeskirmelt hat und dann seine Wide Receiver tief gefunden hat, ob es am Anfang noch ein Doug Baldwin war oder später dann ein Tyler Lockett oder ganz am Schluss noch ein DK Metcalf. Also dort sind definitiv seine Stärken eher beim Rausbrechen, so das Spiel über die Mitte und in der Pocket war nie so seine Stärke, wobei das ja eigentlich das ist, was Sean Payton mit Drew Brees in New Orleans perfektioniert hatte. Da ist ja wirklich das meiste über Slant-Routen dann gegangen, ja kurze Pässe. Und sich in das Korsett zu pressen, glaube ich auch nicht, dass das der Russell Wilson Spielstil ist. Sean Payton hat auch gesagt, und das hat man, denke ich, auch in den ersten Spielen gesehen, dass Russell sich auch trauen soll und trauen darf, auszubrechen oder dass auch Plays dafür designt werden, dass er sich, dass er eben von seiner Mobilität lebt, die auch dieses Jahr wieder zurückgewonnen hat, weil er in der Offseason knapp 10 Kilo abgespeckt hat im Vergleich zum letzten Jahr. Aber grundsätzlich kann ich deiner These nur zustimmen.
Gut, dann habt ihr jetzt natürlich, du hast vorhin schon Marvin Mims erwähnt. Eigentlich habt ihr ja ein recht gutes Wide Receiver Core. Zumindest, ich will jetzt sagen, da ist zumindest bei den Top 3 mit Marvin Mims, Courtland Sutton, Jerry Jeudy jetzt nicht wirklich so der große Abfall zu sehen. Und du sagst es, Tim Patrick wäre eure Nummer 1 gewesen. Wer ist denn jetzt eure Nummer 1, nachdem Tim Patrick ausfällt?
Also Tim Patrick wäre so Nummer 1 oder Nummer 2 gewesen als Anspielstation, weil er die Jahre, die er fit war, bevor er sich jetzt die letzten 2 Jahre jeweils verletzt hat, die sicherste Anspielstation war, mit den wenigsten Drops, einfach sichere Hände und in die Systeme gut reingepasst hätte. Jetzt, weil im Depth-Chart wahrscheinlich ist es noch Courtland Sutton, aber ich denke, es ist eher vom Talent her, sollte es Jeudy sein, obwohl Jeudy jetzt auch nicht der, was man sich unter einer Nummer 1 vorstellt, dieser Ex-Receiver ist. Das ist er eben nicht qua Statur schon. Wie gesagt, Jeudy dann wahrscheinlich vorne. Und wie du sagst, auf dem Papier sieht's gut aus, aber das haben wir, davon sprechen wir die letzten Jahre schon, dass wir eigentlich ein geiles Wide Receiver Core haben. Aber zur Wahrheit gehört auch, sie haben es noch nicht wirklich bewiesen. Sutton hatte anderthalb gute Jahre, sich dann vor 2 Jahren auch verletzt, Kreuzbandriss raus. Jeudy war schon mehrfach verletzt, hatte eine wirklich schlechte Rookie-Saison mit ganz vielen Drops, das hat er inzwischen abgestellt. Die Namen und das Potenzial verspricht bisher mehr, als gezeigt wird, aber ich würde Jeudy vorne sind, der auch Ende der letzten Saison absolut auf dem aufsteigenden Ast war und jetzt auch erst wieder noch aus einer Verletzung zurückkommt.
Du hast ja jetzt, oder ihr habt lange Zeit gegen eine Vic Fangio-Defense gespielt. Zusätzlich kommt noch, dass wir noch einen Spieler von euch haben mit Bradley Chubb, der allmählich auch immer besser wird und auftaut, zumindest in meinen Augen. Wie muss man gegen den Vic Fangio-Defense mit einem Spieler wie Bradley Chubb, wie muss man damit dagegen spielen?
Also wir haben ja nicht mit, gegen eine Vic Fangio-Defense gespielt, sondern mit einer
Vic Fangio-Defense. Ja, aber ihr habt auch mitbekommen, wie gegen euch gespielt wurde.
Genau. Also gegen uns war einfach relativ einfach in dem Sinn, dass es die Offense zu wenig produziert hat, als dass man dort Aufmerksamkeit drauf werfen musste. Aber die Vic Fangio-Defense zeichnet ja aus, dass relativ viele in Coverage droppen und eigentlich nur die D-Line vorne den Alarm machen soll und einen Druck aufbringen soll. Deshalb ist eben das Patentrezept gibt's nicht, aber was halt gut funktionieren würde, sind schnelle Releases, weshalb eben auch ein Derek Carr bei den Raiders zu der Zeit noch immer gut aussah gegen uns. Genauso in Josh Jacobs mit seinem Laufstil, eben weil die D-Line meist nicht viel Unterstützung hinterherbekommt, musst du halt physisch gegen die Vic Fangio Defense spielen, weil es ist eine klassische Bend but don't break. Du wirst lang nichts, ist tiefes Feld runter, nicht viel angeboten bekommen, weshalb du dich eher im kurzen Bereich aufhalten musst und eben das Matchup gegen die Line gewinnen musst, um dann dort agieren kannst.
Das heißt, ich habe Samaji Perine bei mir in meinem Fantasy-Team. Das heißt, du würdest mir raten, ihn aufzustellen gegen uns.
Wenn ich jetzt auf die Snapcounts und die Beteiligung am Spiel vor allem letzte Woche gucke, würde ich nicht dazu raten, weil er hat letzte Woche ein Run gehabt, aber ich glaube noch 3 oder 4 Targets im Passspiel. Und ich bin ehrlich, wir werden wahrscheinlich auch gegen euch mehr ins Passspiel gezwungen sein, weil wir in einer Führung hinterher rennen werden. Da bin ich mir relativ sicher. Ich bin nicht allzu optimistisch, was unsere Leistung angeht. Pirine könnte der Running Back in der Red Zone sein, wobei da Jaleel McLaughlin jetzt im letzten Spiel eingesetzt worden ist. Ich würde ehrlich gesagt auf Broncos, abgesehen von Russell Wilson, der bisher echt gut performt hat, auch in Fantasy, eher verzichten, dann, wenn er die Dark Horse Kandidaten wie jetzt einen Brandon Johnson aufstellen, der jetzt auch einen Touchdown hatte diese Woche wieder. 2 Touchdowns sogar.
Dann gebe ich jetzt, glaube ich, erstmal an Tobi ab.
Ja, also du hast ja schon relativ viel erzählt. Ich höre da so ein bisschen raus. Gerade meine erste Frage wäre auch in Richtung Rushing Game gegangen. Ihr seid in erster Linie Pass-Heavy. Kann man von ausgehen, dass ihr das Spiel dann tatsächlich in Russell Wilsons Hände legt?
Wir müssten eigentlich von der Grundausrichtung deutlich laufintensiver sein, weil in der Offseason ist eigentlich alles dafür gemacht worden, die ganzen Moves mit einem Ben Powers, mit einem Mike McGlinchey, in Chris Manhurst, der noch als, Entschuldigung, Blocking Titan mit reinkam, in Samaji Perine, der noch mit dazu kam, dass die Ausrichtung eigentlich wirklich eher Lauf und dann daraus resultierend eben Play-Action sein müsste. Aber wenn man uns jetzt vor allem auch das letzte Spiel gegen die Commanders anschaut, hatten wir dort nur 23 Rushing Attempts gehabt für 122 Yards, was natürlich mit 5,3 ein guter Schnitt ist. Aber von der Grundausrichtung müssten wir laufintensiver sein. Bisher ist aber der Eindruck, dass sich Sean Payton mit seiner Offense eher auf den Gegner einstellt, was der Gegner anbietet. Das Problem ist, wenn der Plan nicht aufgeht, oder auch wenn der Plan zu Anfang aufgeht, was bisher in den beiden Spielen war, es gab keine Anpassung an den Gegner. Die Gegner haben sich an uns angepasst dann im Spiel, weshalb bei uns in der zweiten Halbzeit sowohl gegen die Raiders in Woche 1 als jetzt auch letzte Woche gegen die Commanders nichts ging.
Okay, zweite Frage wäre dann tatsächlich auch auf eure O-Line. Du hast ja schon erwähnt, da ist relativ viel an Cap und an Value reingeflossen. Wieso funktioniert, kannst du erklären, wieso das nicht funktioniert, und hast du da ein bisschen Respekt davor, was da auf Dolphins Seite mit Chubb, mit dann vielleicht wieder Jalen Phillips, mit wenn Ginkel so an Pass Rush kommt, auch wenn wir nur 4 Mann an die Linie stellen?
Also, warum es nicht funktioniert, würde ich sagen, ist, dass vermutlich einfach noch Zeit braucht, bis sich das da alles eingestellt hat. Jetzt mit 2 neuen Spielern in der O-Line, dass das noch ein bisschen dauert. Was halt klar schon geworden ist, dass in Ben Powers und in Mike McGlinchey wirklich dem Profil der One-Blocker besser folgen, im Pass-Blocking deutliche Defizite haben im Vergleich dazu, was euch das Leben einfacher machen müsste. Wir hatten jetzt im letzten Spiel gegen die Commanders auch 7-6 zugelassen. Die Washington Commanders haben aber halt auch eine übelst krasse D-Line, das muss man dazu sagen, und dort auch in der zweiten Hälfte 5 von diesen 7-6 gehabt, während bei uns in der Offense gar nichts mehr zusammenlief. Woche 1 hat Max Crosby sehr viel Spaß mit Mike McGlinchey auch gehabt, auch einen Sack und einige Pressures gemacht. Ich denke, in Bradley Chubb, bei uns hat er damals viel Wide Outside Linebacker gespielt. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wo er bei euch positioniert ist. Aber der müsste die Schwächen von Garrett Bowles kennen und auch ausnutzen können. Und da denke ich schon, dass vor allem Chubb gegen Bowles recht gutes Spiel machen könnte. Von Veranlagung her sehe ich Chubb deutlich über von dem, was Bowles machen kann, weil Bowles auch so ein bisschen ein One-Trick-Pony ist und im Zweifel die Gegner noch festhält. Er hatte ein gutes Jahr in 2020, aber sonst kein wirklich Standout-Left-Tackle, den man sich damals vorgestellt hat, als man ihn mit Pick Nummer 20 oder 19 overall gedraftet hatte, 2017.
Ja, dann dritte Frage, die stelle ich eigentlich relativ häufig, gerade auch in diesem Jahr. Wie schnell ist eure Secondary auf den Beinen? Weil das wird ja wahrscheinlich könnte das auch Thema sein, bei wenn ihr gegen die Dolphins spielt. Wenn Waddle fit wird. Sonst habt ihr nur Tyreek Hill, der relativ schnell ist.
Nur Tyreek Hill ist auch gut. Der Junge hat uns in seiner Zeit bei KC auch schon oft genug Probleme gemacht. Aber ich freue mich wirklich auf das Matchup Patrick Surtain, der Zweite, gegen Tyreek Hill. Ich denke auch, dass er da 1-1 gestellt wird. Das Speed-Level von unserer Secondary bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht bewusst. Wer definitiv zu langsam ist, ist unser Strong Safety Kareem Jackson, der jetzt aufgrund der Verletzung von Caden Stearns auch gezwungenermaßen Stammspieler ist. Er ist die Saison überhaupt nicht gut reingestartet, auch mit bösen Hits schon aufgefallen, vor allem letzte Woche dann auch disqualifiziert worden aus dem Spiel für seinen Helmet-to-Helmet-Hit gegen Washington Titan Logan Thomas. Der Mann ist aber auch schon deutlich höheren Semesters da gut in die Jahre gekommen. Von daher ist es auch nicht so verwunderlich, dass er nicht mehr die PS auf die Straße bringt. Er kommt nur noch übers Hitten so ziemlich, er ist 35 inzwischen. Also den könnt ihr definitiv tief schlagen. Wobei ich auch davon ausgehe, dass wir, wie gesagt, von der Secondary auch wieder eher tief stehen werden und dann Tua es bestenfalls so macht, dass er Hill auf einer Slant oder einer Inroute oder so findet und dann Hill mit dem Ball in der Hand mit Yards after Catch dort Probleme macht. Unser Cornerback 2, Demaryius Mathis, Viertrundenpick aus dem letzten Jahr, sieht bisher im Scheme von Vance Joseph auch überhaupt nicht gut aus, wird mit Abstand am meisten angeworfen gegen die Raiders, gingen beide Touchdowns über ihn, hat auch nur eine Pass-Deflection gehabt bei 8 oder 9 Targets. Letzte Woche auch wieder 8 oder 9 8-mal getarget worden, angeworfen worden, davon 7-mal einen Pass zugelassen für 83 Yards, aber immerhin nur in Anführungsstrichen 17 Yards after Catch dabei gewesen. Im Tackling war das recht sicher. Justin Simmons, unser Star Safety, Free Safety, ist auch angeschlagen. Hoffe, er packt's zum Spiel, auch wenn er bisher keine gute Saison spielt, ist er aber auch auf jeden Fall immer ein Faktor in der Secondary. Die letzten 3 Saisons immer mindestens 5 Interceptions auch dabei gehabt. Ah ja, über Speed Level, um da zur Frage zurückzukommen, kann ich ja leider nicht so viel sagen. Wie gesagt, Kareem Jackson ist eine Lame Duck in der Beziehung, über wenn der nicht 20 Meter Vorsprung hat und einfach das Tackle dann ansetzen kann. Oder er muss nah am Mann sein, um seinen Tackle zu setzen, weil Tyreek Hill ihm sicherlich einige Knoten in die Beine laufen könnte.
Oha, oha, oha. Ja, dann habe ich, glaube ich, jetzt, was das angeht, nicht mehr so viele Fragen. Du hast viel schon beantwortet und wenn ich dir jetzt Fragen zum Injury Report stelle, die kannst du mir wahrscheinlich auch nicht beantworten.
Injury Report, den...
Also wer davon jetzt wahrscheinlich nicht spielt und wer davon spielt, weil da ja schon einige wichtige Spieler draufstehen bei euch, die jetzt die Woche bisher nicht trainiert haben. Aber ich habe auch noch erst den Injury Report der Dolphins von Mittwoch. Also von daher.
Ja, wenn du mir einmal gerade die Namen sagen gehst, kann ich dir dazu eine Einschätzung durchgeben. Das sollte kein Problem sein. Ich habe ihn jetzt selbst gerade nicht offen liegen.
Ja, weil du hast von Justin Simmons hast du schon erzählt. Ich glaube, der hat bisher die Woche noch nicht trainiert.
Ja, der ist, der kuriert noch eine Verletzung aus. Der war auch in der Preseason noch verletzt gewesen, hat in Preseason keine Spiele gemacht. Aber ich denke, am Ende des Tages sollte er spielen. Falls er nicht spielt, haben wir definitiv ein Problem, weil dann haben wir neben Kareem Jackson in der Secondary auf Safety nur noch, also als namentliche Safeties auch DeLaron Turner-Yell, Fünftrunden-Pick aus dem letzten Jahr aus Oklahoma, meine ich, kam er, der noch keinen Start hatte und noch wenig Snaps auf Safety gesehen hat, jetzt letzte Woche für Kareem Jackson eingesprungen nach dessen Ejection. Und den Rookie aus diesem Jahr, J.L. Skinner, der aber auch bisher 2-mal inaktiv war, also auch noch nicht auf dem Spielniveau ist. Deshalb, Justin Simmons müsste dringend fit sein für uns. Und ich gehe auch davon aus, dass er spielt.
Gut, und bei Frank Clark, den hattest du ja eben auch angesprochen, dass ihr den geholt habt. Der hat jetzt gestern auch nicht trainiert.
Der sollte bei dem aus? Der sollte auch eher raus sein, der hat eine Hüftverletzung, hieß Week to Week, hat jetzt letzte Woche gegen die Commanders auch schon ausgesessen. Ich gehe davon aus, dass er jetzt gegen die Dolphins auch noch fehlt und vielleicht gegen die Bears wieder reinkommt, aber Woche 5 halte ich noch für realistischer. Man muss ja damit rechnen, dass er so 2 oder 3 Wochen nur braucht, sonst hätte man ihn ja auch auf die Short-Term-IR setzen können für 4 Wochen.
Ja. Gut, dann hätte ich soweit meine groben Fragen erstmal gestellt.
Gibt's ja nicht. Was? Mensch, ey, dass hier mal, also bin ich jetzt ja gar nicht gewohnt, dass ich jetzt schon irgendwie wieder dran bin. Ja, verrückt. Ja, letztes Jahr wäre es ja fast noch ein bisschen witziger geworden mit den Broncos und den Dolphins, weil da hatten wir den Vater vom Surtain ja als Coach. Der ist ja jetzt bei Florida State untergekommen als Defensive Backs Coach. Aber da bin ich tatsächlich auch ein bisschen gespannt drauf, wie sich das Duell äußern wird. Sean Payton finde ich immer wieder eine spannende Persönlichkeit.
Ja.
Ich will jetzt gar nicht auf der großen Vergangenheit, sondern letztes Jahr hat er ja, ich meine, er hat sich dieses Jahr schon wieder nicht beliebt gemacht mit manchen Aussagen oder mit den Shots gegen Hackett.
Wenn ich da kurz einhaken darf, ist das Tragische daran ist, es waren ja nicht nur Shots gegen Hackett, sondern gegen die gesamte Organisation oder zumindest Coaching-Staff, was gespielt hat letztes Jahr und auch Personen in der Organisation, GM und so weiter. Davon sind halt auch noch viele vor Ort, wo er halt auch schön dann Leuten in der Organisation gegens Bein gepisst hat. Also dort hat er, damit hat er sich keinen großen Gefallen getan. Wenn man es positiv für ihn verargumentieren möchte, kann man sagen, er hat sich in die Schusslinie gestellt und das Team dahinter versteckt und möchte damit eben alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen und weg vom Team, dass das in Ruhe arbeiten kann. Aber dass die Aussagen nicht mehr zeitgemäß sind im Sinne von, dass es früher mehr gang und gäbe war, dass die Coaches mehr gegeneinander schießen, ist, glaube ich, offensichtlich, dass das so sich eigentlich nicht gehören sollte.
Ja, er hatte manchmal so seine Themen und ich meine, letzte Saison hatte er, ich weiß gar nicht, wo es genau war, bei welcher Show, meinte er ja, dass die Dolphins in der letzten Saison, also bei den Dolphins, die wären eines der Teams, wo der Quarterback gewechselt werden würde und das nicht wegen einer Verletzung. So, ich bin aber gespannt, ob Tua ihm da mal zeigt dieses Jahr, also jetzt in dem Spiel, ob er damit nicht so ein bisschen Unrecht gehabt hat. Also er hat sich halt ungünstig geäußert in dem Moment. Da bin ich gespannt, ob Tua das sich diese Woche an den Locker macht und dann sagt, okay, Mr. Payton, schauen wir mal, was sie da jetzt so, was sie da jetzt so draus machen wollen. Und ja, du hast es schon gesagt, wir haben da jetzt sehr, sehr viel abgegrast, was eigentlich, ja, abzugrasen war, so würde ich das jetzt einfach mal beschreiben. Und ist halt, bin gespannt, wenn bei uns Jalen Phillips tatsächlich spielt, dann wird es auch interessant werden, wie das Out-of-Structure-Spiel aussehen wird, weil Russell Wilson ist auch nicht mehr der Jüngste, nicht mehr der Schnellste. Die werden ihm auf den Spuren sein. Ansonsten habe ich tatsächlich, weil ich es jetzt gerade gesehen habe, und mein Team sind im College, ist so ein bisschen die Wisconsin Badgers. Und ihr habt tatsächlich letztes Jahr, ich weiß gar nicht, ob genau, den unter Vertrag genommen. Und er hat ja tatsächlich gespielt. Ja, und nicht nur Special Teams, sondern tatsächlich bei euch auch in der D-Line bekommt er Rotational Snaps. Wie seid ihr mit dem zufrieden?
Also er war ja Siebtrunden-Pick, wo ja die Erwartungen nicht groß sind. Wenn da einer eben teilnimmt im Sinne von aktiv auch auf dem Feld ist, dort ab und zu mal ein Play macht, damit dabei ist, ist man ja bei einem Siebtrunden-Pick wirklich schon absolut zufrieden mit. Das sind ja auch Leute, die dann gern schon im zweiten oder dritten Jahr dann gecuttet werden. Aber er hat seine Sache mehr als ordentlich gemacht. Klar, vom Spielertyp auch ein bisschen anders als unser Viertrunden-Pick aus dem letzten Jahr, Ijema Uwazuike, der jetzt auch für die Saison plus X gesperrt ist, weil er dachte, es wäre clever, in der Organisation und auch auf NFL-Spiele zu wetten. Muss er selber wissen, wie clever das war. Dementsprechend jetzt gesperrt. Und Henningsen hat da wirklich sich gut eingefunden in der D-Line-Rotation. Diese Saison auch wieder in der D-Line-Rotation mit dabei. Auch eine Pass-Deflection gehabt, jetzt in dem Spiel. Sogar 2 Pass-Deflections gab es wieder in dem Spiel. Also er ist kein Starting-Material, noch nicht, da ist er noch weit von entfernt, aber ist ein guter gutes Dev-Piece, mit dem wir wirklich zufrieden sind.
Sehr, sehr cool. Gut, dann würde ich sagen, hast du Fragen, die du uns gerne über die Dolphins stellen wollen würdest?
Ja, zum einen, was ihr jetzt schon habt anklingen lassen, was wir dann auch in unserer Preview im Livestream am Sonntag um 16.30 Uhr, wozu ihr alle herzlich auch eingeladen seid, mit einzuschalten, sprechen wollen, dann eben Gesundheitsstand von vor allem Jalen Waddle, weil wenn ihr da etwas eindimensionalisierter seid, wenn da nur Hilda ist, also für den theoretischen Fall wäre jetzt meine Frage, wie ihr dann da euer Spiel aufzieht und auch wie es bei euch in puncto O-Line und Running Game aussieht, weil O-Line ist zumindest das, was ich jetzt aus der Ferne mitbekommen habe, was bei euch da noch eher die Problematik ist und halt auch wie Tour unter Druck agiert, weil wenn es Joseph, auch wenn der Pass Rush noch nicht so durchkommt, wie er sollte, relativ häufig dann auch Mittellinebacker mitschickt zum Blitzen, wie ihm da Tour reagiert und ob er einen schnellen Release hat, um das dann eben auszunutzen, um schnell über die Mitte zu spielen.
Das ist eine wunderbare Frage. Micho, du hattest ja vorhin schon das mit den Chiefs so ein bisschen gehabt, ne? Da haben wir ein bisschen Zahlen gespielt. Was machen die Dolphins, wenn Jalen Waddle nicht dabei ist?
Auf andere Targets gehen. Also Tua verteilt den Ball halt einfach extrem gut. Er hat nicht dieses eine Go-To-Ziel oder diese, in dem Fall wären es ja Hill und Waddle meistens, diese zwei Go-To-Ziele, sondern, wie gesagt, ich glaube, es waren 9 Receiver im letzten Spiel, wo er die Bälle hinverteilt hat. Er nimmt die Receiver, die offen stehen. Das heißt von wegen, man kann sich nicht drauf verlassen, ich habe jetzt den einen Receiver und den schalte ich aus. Klar, Waddle und Hill sind schon von, was die individuelle Qualität angeht, hervorragende Spieler. Aber du gehst halt einfach auf andere Targets und nimmst du Tua die Mitte weg, dann geht er halt eben auf außen. Und schaffst du es, das Passspiel einzudämmen, dann kommen wir halt über den Lauf. Also im Moment sind wir extrem variabel, was halt eben einfach einen ganz, ganz großen Vorteil macht. Tua mit seinem schnellen Release kann Druck gut ausweichen. Er ist auch deutlich besser gegen Druck geworden. Kein Quarterback mag Druck wirklich. Aber im Vergleich zur letzten Saison gibt es 2 Dinge, die halt da einen mehr Mut machen. Zum einen ist es so, dass unsere O-Line, das ist ja der Teil, den wir als schwächstes einsehen, überhaupt nicht enttäuscht, im Gegenteil. Er spielt sogar richtig, richtig gut. Und das hilft Tua, der nun mal einen sehr, sehr schnellen Release hat und auch gegen den Druck nochmal einen kräftigen Schritt nach vorne gemacht hat. Ich glaube auch, dass da letzte Saison zum Teil ein bisschen, gerade was Tua angeht, er sehr, sehr kritisch gesehen wurde, auch von mir. Aber wie gesagt, das sehe ich nicht mehr als das große Problem an.
Okay, du hast gerade schon angesprochen, dass euer Laufspiel dann aktiver wurde. Ich habe es jetzt mitbekommen, ein bisschen im Recap vom letzten Spiel gegen die Patriots, dass da Bill Belichick mal wieder ein Meisterwerk in der Defense hingekriegt hat auf lange Zeit, was jetzt, wo es jetzt drauf ging, die Passverteidigung zu stärken und euch da zu limitieren. Habt ihr wirklich Vertrauen in euer Laufspiel oder ist das eher so die zweite Wahl tatsächlich?
Also ich persönlich sag jetzt, ja, ich habe Vertrauen in Mike McDaniel und dass Bill Belichick, ja, er hat angeblich das Meisterwerk in der Defense abgeliefert, aber er ist von Mike McDaniel ausgecoacht worden. Im Grunde genommen hat er es geschafft, einen Teil der Offense zu eliminieren, auf Kosten, dass der andere Teil stärker wurde. Ob man das jetzt Meisterstück nennen kann, weiß ich nicht. Geschlagen wurde er so oder so. Aber vielleicht hat Tobi da eine andere Meinung zu.
Nee, das würde ich genauso unterschreiben wollen, weil das Laufspiel hat ja gegen die Patriots relativ gut funktioniert. Wir haben zwar mit Raheem Mostert im Wesentlichen ein Running Back, der den ganzen Workload macht, aber das hat er gerade gegen die Patriots schon relativ gut gemacht und relativ solide auch gemacht und die Lücken immer wieder gefunden, teilweise auch durch gute Blocks profitiert. Die O-Line, die hast du angesprochen, war ein Problem, wäre sie wahrscheinlich auch immer noch. Mike McDaniel, das hat Micho angesprochen, schafft es bei den Dolphins momentan, dass die Dolphins Antworten finden, Lösungen finden, bisher auf jeden Look und jedes Problem, was die gegnerischen Coaches und Defensive Coordinator uns da entgegengestellt haben. Also, dass Bill Belichick dann ein Meisterstück abgeliefert hätte, sehe ich ganz und gar nicht so.
Absolut. Ihr habt das Spiel ja gewonnen, das war auch eher darauf bezogen, dass er eben die große Stärke eher das Passspiel rausgenommen hat. Das ist auch was, wo ich ein bisschen verwarnen möchte, euch dann, was Vic Fangio angeht, weil vor allem als dann in die Spiele gegen die Ravens ging bei uns häufig, ist ja auch klar, das war noch zu der Zeit, wo Lamar auch noch deutlich mehr gelaufen ist, wo er dann versucht hat, eben das Laufspiel komplett rauszunehmen, die Philosophie von Fangio in dem Spiel. Und dann hat Lamar uns einfach dadurch die Luft komplett zerpflückt gehabt, als da auch kleiner Spoiler-Alert, dass Fangio sich manchmal auch zu sehr auf eine Art der Verteidigung committen kann. Ihr habt Mike McDaniels schon angesprochen. Da habt ihr ja wirklich einen richtigen Glücksgriff dann gelandet. Als er ist jetzt auch im zweiten Jahr bei euch, oder?
Genau,
korrekt.
Richtig. Ja, weil er kam relativ spät, zumindest war es mein Eindruck, letztes Jahr im Coaching Circle aufs Radar, war er dann relativ spät auch bei den Broncos mit drauf, aber da hat man sich dann auch schon auf Nathaniel Hackett committed. Habt ihr damals davon euch träumen lassen, was der für eine geile Offense da rausbringt, was für einen guten Impact er bei euch hat und Tua wirklich richtig gut aussieht und ihr eine absolut geile Offense da fabriziert? Oder wart ihr da eher suspekt und habt gedacht, ob das gut geht? Vor allem, weil ich sag mal so, klar, Alter ist kein Skill, aber Erfahrung schadet nicht. Oder wart ihr euch da sicher, eher sicherer, dass das funktioniert? Weil wenn wir uns angucken, was bei uns letztes Jahr mit First Year Head Coach war und wie es da komplett überfordert war mit allem und dann sieht, wie geil das bei euch funktioniert hat, kommen wir nicht drum her, etwas wehleidig drauf zu schauen.
Also ich würde sagen, er kommt ja aus dem Shanahan Tree. Ich hatte schon die Hoffnung, dass er Teile dessen, was eben da typisch für diesen Coaching Ableger ist, dass er da Teile implementieren kann. Ich war im letzten Jahr ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass das Running Game so nicht so über den Fullback lief, weil gut, da haben die 49ers mit Kyle Juszczyk auch mit den Besten seiner Zunft da am Werke. Definitiv. Aber ich bin mehr als begeistert auch vom Typen Mike McDaniel. Das konnte man ja vorher nicht so einschätzen. Aber Interviews, Pressekonferenzen mit Mike McDaniel haben einen hohen humoristischen Faktor. Also er nimmt sich da selber auch nicht zu ernst, sondern man merkt schon, dass es auch im Training wahrscheinlich relativ lustig zugeht und dass er einfach auch so eine positive Stimmung schon alleine in der Art, die er zu haben scheint, weiterbringt, die sich auf die Mannschaft überträgt und dass die Jungs und die Leute auch einfach Spaß haben. Und das ist, denke ich, das Wichtigste. Die Stimmung innerhalb des Teams scheint die sportliche Leistung noch mal mehr zu unterstützen.
Ich möchte das noch mal unterstreichen, das, was Tobi gesagt hat. Man konnte natürlich nicht wissen, dass Mike McDaniel tatsächlich, was das Playcalling angeht, so hervorragend ist. Aber ich meine, wir haben unsere Erfahrung mit Brian Flores gemacht. Und Mike McDaniel war, den hatte ja vorher auch niemand auf dem Zettel. Er war einfach vom Typ sofort einer, wo ich zumindest sofort gesagt habe, jo, das passt. Das ist genau das, was ich eigentlich gerne hätte. Ich muss dazu sagen, ich war nie der Blind Flores-Fan. Das ist mir auch gerne mal negativ ausgelegt worden. Aber bei Mike McDaniel hatte ich tatsächlich von Anfang an einfach nur das Gefühl, dass er sich zu so einem guten Playcaller entwickelt hat. Und er ist meiner Meinung nach auch noch nicht am Ende seiner Entwicklung. Kann ich nur noch mal als positiv unterstreichen. Und was ich halt ganz besonders sehe, er macht das, was ein Headcoach soll. Ein Headcoach muss nicht unbedingt der Playcaller sein. Ein Headcoach muss halt das komplette Team koordinieren und das Beste aus seinem Team rausholen und auch bereit sein, schwierige Entscheidungen zu treffen. Und das tut Mike McDaniel. Er vertraut auch seinen Koordinatoren, er spricht sie mit seinen Koordinatoren ab. Er hat auch kein Problem damit, sage ich mal, einen erfahrenen ehemaligen Headcoach wie Vic Fangio zu holen. All das ist halt einfach äußerst positiv. Und ja, er wird mit Sicherheit auch wieder seine Fehler machen, aber wer tut das nicht? Und ich glaube, dass wir an Mike McDaniel noch lange Freude haben werden. wirklich Freude.
Wow, diese ganzen vielen tollen Worte.
Gelernt ist gelernt, oder wie war das? Kann ich das jetzt wieder zumachen?
Ja, darfst du.
Um ihn mal zu zitieren, was er gesagt hat nach dem Spiel, Sonntagnacht, er macht ja nichts. Sind ja nur die Spieler. Und das fand ich als Aussage, als Coach, schon richtig genial. Weil er wird von allen Experten abgefeiert und er hätte sich da selber in den Vordergrund drängen können und hätte sagen können, ja, durch meine Leistung hätten wir das und das gemacht. Nein, er stellt sich bei der Dame von dem US-Sender hin und sagt, ja, ich mache ja gar nichts. Sind die Spieler, die das machen. Ich tue doch nichts.
Das ist definitiv ein geiler Approach. Ich behaupte mal, es hat auch ganz viel damit zu tun, dass bei euch auch schon relativ früh dann so geklickt hat, weil Euphorie hatten wir letztes Jahr auch gehabt. Ein bisschen, natürlich gab es auch ein paar Warnzeichen, weil Hackett mehr als Kumpel agiert hat als Coach und wie Russell Wilson kam, auch eher wie ein Fan gewirkt hat. Aber ich möchte jetzt da auch nicht nachtreten. Es ist ja jetzt nochmal untergekommen, auch bei euch in der Division, bei den Jets. Warum bei den Jets, hat man dann ein paar Monate später gesehen, als Rodgers kam. Das, wie gesagt, wir hatten jetzt bei uns dreimal das Pech mit First-Year-Head-Coaches, dass es keiner geschafft hat, uns einen positiven Rekord zu bringen, weshalb auch die Geduld bei den Broncos echt am Ende ist. Das Team, es kam ja immer gern die Statistik, die Broncos hatten mehr Super Bowl-Teilnahmen als Losing Seasons in der Zeit, als Pat Bowlen auch Owner war. Und seitdem Pat Bowlen erst Alzheimer erkrankt, dann zurückgetreten ist, ist auch dann mit dem Super Bowl 50 ist halt auch die Erfolgsspur bei uns komplett abgebrochen. Weshalb ich es auch interessant finde, mal nachzufragen, wie andere Teams dem Experiment First Time Head Coach entgegentreten.
Also, Entschuldigung, ich muss noch ein bisschen lachen. Also ich habe es mir nebenbei aufgemacht. Ihr habt ja 2000 Playoffs gespielt, 2003, 2004, 2005. Da habt ihr sogar das erste Spiel gewonnen gegen die Patriots. 2011 bis in die Division, da gegen die Patriots verloren. 2012, 2013 das dann den Super Bowl verloren.
Genau, das waren auch 2012 bis 2015 waren die Manning-Jahre und danach hatten wir noch eine Winning-Season mit 9-7 unter Gary Kubik, der dann gesundheitsbedingt zurückgetreten ist und seitdem nur noch Losing-Seasons, zweimal Vance Joseph, dreimal Vic Fangio und jetzt einmal eben Nathaniel Hackett als Head Coach.
Nur um das mal so ins Große und Ganze einzusortieren. Der letzte Playoff-Sieg der Miami Dolphins war im Jahr 2000.
Ja, wie gesagt, Broncos Country ist absolut erfolgsverwöhnt und kommt deshalb damit nicht zurecht. Ich weiß, dass das vom sehr hohen Ross gesprochen ist, weil eben der Erfolg eigentlich immer da war und deshalb jetzt die Zündschnuren relativ kurz sind bei vielen.
Also ich denke, die Dolphins haben da alles oder haben vieles ausprobiert. Wir hatten jetzt Adam Gase, der als Offensive Mastermind galt, wo man dann ja eher gehört hat, ja, bei den Broncos war es dann doch eher Peyton Manning, der die Offense irgendwie trainiert hat.
Peyton macht doch nichts in der Offense.
Nein. So, das war halt so, okay, doof gelaufen. Ja, dann kam Brian Flores. Sorry,
Manning hat aber Gase auch zu den Jets gelobt. Also er hat in der Division noch Gutes getan für euch.
Danke. Dann kam Brian Flores, der eine klare defensive Identität hat, ja, wo ich diesen Typen gesehen habe, der sich für seine Spieler einsetzt und so weiter und so fort, der aber auch retrospektiv betrachtet einfach viel zu harsch mit seiner Offense umgegangen ist, der es nicht geschafft hat, weil er sich selber als Mittelpunkt, glaube ich, gesehen hat oder als klarer Boss gesehen hat, so würde ich das beschreiben. Und das funktioniert einfach nicht. Und jetzt haben wir halt den dritten First-Time-Head-Coach in a row sozusagen, ja, der sagt, der zu den Dolphins gekommen ist und sagt, wir haben eine klare offensive Identität. Allein das zu haben nach diesen zwei Coaches tut so, so gut. Also für mich persönlich. Und dann ist das, das, was dazukommt, ist, dass er im ersten Jahr Josh Boyer das hat machen lassen, das die Defensive hat nicht funktioniert. Und er ist ja auch nicht zu schade, ja zu sagen, er holt sich einen ehemaligen Head Coach rein, der super viel Erfahrung hat mit Vic Fangio, der in der Liga sehr respektiert ist für das, was er bisher geleistet hat. Und der weiß, wie man die Sachen anpackt und der ihm eventuell auch in schwierigen Situationen während der Saison einfach auch auf anderer Ebene unterstützen kann. Und das ist einfach, er hat ein ganz anderes Mindset und ich mag dieses Mindset. Und da haben wir jetzt einfach einen Glücksgriff gehabt von einem, der offensiv wirklich was auf dem Kasten hat und der gleichzeitig aber auch sagt, er vertraut den Leuten und er gibt den Leuten auch die Verantwortung. Und das ist was immer mehr, glaube ich, der Fall ist. Nicht nur, also das ist jetzt eine grundsätzlich gesellschaftliche Geschichte, die ich so ein bisschen dann auch beschreiben würde. Und das, also ich glaube, das kann in viele Richtungen gehen mit dem First-Time-Head-Coach. Ich glaube, man muss halt wirklich aufpassen, was möchte man? Und ich glaube, es ist in der heutigen NFL am ehesten so, dass du eine klare offensive Identität haben möchtest. Oder du holst dir jemanden, der klar defensiv was machen kann, aber dann auch sagt, okay, ich hole mir eine starke rechte Hand und dementsprechend, ist das so ein bisschen das Thema, was ich da habe. Also es kann mit dem First-Year-Head-Coach in alle Richtungen gehen und manchmal kann es auch mit einem Veteran-Coach vielleicht nicht so ganz funktionieren. Ich denke, das ist auch schon an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal passiert. Aber insgesamt ist das, ich bin da immer so, ich gucke mir dann die Leute an und man muss dann, manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht und da muss man einfach schauen.
Ja, also zu Fangio, auch da möchte ich nicht nachtreten, aber er ist halt auch angeeckt an vielen Stellen, war als Head Coach auch überfordert. Ist gut, dass er nur noch DC ist, weil er auch in Denver mehr DC als Head Coach letztendlich war. Game Management war gar nicht sein Fall. Ist eben jetzt gut, dass er es nicht machen muss. Dass er ein defensives Mastermind war, ist absolut unabstreitbar. Deshalb gibt es ja auch genug Teams, die sich eben Coaches suchen, die von Fangio abstammen, aus seinem Coaching-Tree abstammen und installieren. Und diese Art der Defense, vor allem die Two-Man-High, High-Shell, ist ja auch was du fast bei jedem Team inzwischen siehst. Also da denke ich schon, dass McDaniels auch wirklich absoluten Stil gehabt hat, Fangio dahin zu nutzen. Fangio wird auch sehr gut bezahlt bei euch. Er bekommt Head-Coach-Gehalt von dem, was ich mitgekriegt habe. Aber ist er eben auch wert. Und wäre Peyton nicht bei uns gelandet, wäre Fangio nicht bei euch gelandet, möchte ich mal in den Raum stellen, weil es ja relativ klar schien, dass wenn Sean Payton einen Posten übernimmt, er Vic Fangio mitnimmt und nur wegen der Vergangenheit eben bei uns jetzt ihn doch nicht mitgenommen hat.
Ja, das kann durchaus, das mag ich nicht verneinen.
Wobei man dazu ja auch sagen muss, wir haben ja auch noch eine Vergangenheit mit Sean Payton oder nicht nur, nicht wir, sondern unser Owner, vielleicht wäre Fangio ja doch als Defensive Coordinator unter Sean Payton in Miami gelandet.
Das definitiv,
wenn man das ganz, was?
Entschuldigung, ich wollte sagen, das definitiv, es hieß ja, dass wo Sean Payton hingeht, nimmt er Vic Fangio mit, nur als jetzt Denver der Sonderfall mit der jüngsten Vergangenheit mit Fangio. Entschuldigung, genau. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nö, alles gut. Über die Tatsache, dass uns ein nettes Abendessen bei unserem Owner auf der Yacht unter anderem, dass wir auch mit Sean Payton in Verhandlungen waren, durchaus auch schwere Strafen eingehandelt hat, das ist ja kein Geheimnis.
Das war doch einfach mal ein privater Ausflug, dass der Roger auch so streng drauf gucken muss.
Ja, genau. Aber das Thema hatten wir schon.
Ja.
Wir haben da ja auch mit Sean Payton gesprochen. Nennen wir es gesprochen.
Ja, nicht nur mit Peyton, von dem, was man gehört hat. Sollte ja auch noch so ein T.B. dabei gewesen sein.
Ja. Das scheint da, ein reger Austausch auf dieser Yacht gewesen zu sein.
Einfach ein kleines Zusammenkommen. Aber wir müssen jetzt die alten Sachen noch nicht mehr aufkommen.
Ach ja.
Ja gut, dann haben wir jetzt auch schon viel hin und her und ihr habt schon gehört, es wird vor dem Spiel am Sonntag noch den Livestream geben, wo ich dann tatsächlich auch zu Gast sein darf. Also diese Woche, also die letzten 8 Tage habt ihr noch genug von mir gehört. Überall auf sämtlichen Kanälen. Dann kriegt ihr erstmal vielleicht eine kleine Pause von mir. Alles schieben wir dann dahin. Und jetzt gehen wir so ein bisschen in die Keys to Win. Und wen hole ich mir denn hier als erstes? Tobi, du hast gerade so aktiv was dabei. Dann will ich dich jetzt nicht unterbrechen. Was sind die Keys to Win der Miami Dolphins?
Haben wir eben schon durchaus gehört. Für mich zentrales Matchup, gerade auch bei Dolphins Offense gegen Broncos Defense ist Tyreek Hill gegen Patrick Surtain Jr. Also wenn es uns gelingt, Tyreek Hill da gut aussehen zu lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob Patrick Surtain das ganze Spiel dann Man-Coverage gegen Tyreek Hill spielen soll oder wie das aussieht. Wenn es uns gelingt, Tyreek Hill da in die Produktion zu bringen, ich denke, dann haben wir gute Chancen. Sollte das nicht gelingen, dann hat ja Jules die in Anführungszeichen Schwächen der Secondary schon aufgezeichnet. Wenn es dem bis jetzt brillanten Playcaller Mike McDaniel gelingt, für Tua da Matchups zu kreieren oder da 1-zu-1 Duelle zu kreieren, die Dolphins gewinnen können, dann ist es im Endeffekt egal, ob da Braxton Berrios oder River Craycraft steht. Wenn wir das Passspiel darüber ans Laufen bringen, dann haben wir offensiv ziemlich gute Chancen, relativ viele Punkte aufs Board zu kriegen. Zweiter Punkt, auch das wurde eben schon angesprochen, die Probleme im Pass-Blocking der O-Line, der Broncos sind offensichtlich. Wenn wir es schaffen, ähnlich wie wir es gegen Mac Jones geschafft haben, gerne auch dann etwas mehr vielleicht, wenn wir es schaffen, Russell Wilson unter Druck zu setzen und wenn wir es schaffen, ihn an dem zu hindern, was er gut kann, dann dürfte es auch da sicherlich gut für die Dolphins aussehen. Wenn uns beides gleichzeitig gelingt, werden wir das Spiel wahrscheinlich gewinnen.
Wunderbar. Jules, was sind deine Keys to Win für die Broncos?
Also ich sag mal so, bei uns erstmal, unsere Keys to Win greifen halt deutlich höher, weil ihr doch, finde ich, klarer Favorit seid, vor allem mit der Defense-Leistung, die wir haben. Mein erster Key to Win einfach als Ableitung aus den letzten Spielen wären, keine Fehler machen. Das beinhaltet auch Strafen. Wir haben wieder so viele Strafen gesammelt in den ersten Spielen. Das wird uns gegen euch komplett killen. Keine Fehler machen beinhaltet auch, wie jetzt Russell Wilson 2 komplette Blackout-Plays hatte mit dem Fumble, der auf seine Kappe ging, den er vermeiden kann gegen die Commanders, indem er einfach wegwirft. Oder auch die Interception, die komplett auf seine Kappe ging. Das nächste wäre für mich das In-Game-Coaching. Ich habe es vorhin schon angerissen. Die Broncos Offense als auch Defense haben es nicht geschafft, in den ersten beiden Partien sich im Spiel an Gegner anzupassen, beziehungsweise an die Änderung des Gegners sich nochmal anzupassen. Da muss definitiv mehr auch von den Coaches kommen und da die das Team dann da besser einstellen im Spiel. Und das letzte wäre für mich, dass die Defense-Tour auf den Sack gehen muss, auf gut Deutsch, dort einfach auch Turnover generieren, Druck erzeugen, den Druck auch aufrechterhalten, was wir die letzten Jahre schon immer gern, was heißt gern, aber häufig zugelassen haben, ist, dass wenn wir Druck bringen, immer die Rushing Lane oder ich sag mal zu 70% gefühlt die Rushing Lane für den Quarterback offen ist und dann eben für in Broken Plays Quarterback-Läufe anfällig sind, dass wir da eben ein gutes Containment haben und am besten einen Linebacker als Spy noch mit draufsetzen und dort eben Tour das Leben so schwer wie möglich zu machen. Denn wenn Tour ins Rollen kommt, dann ist in Tyreek Hill, der ins Rollen kommt, mit inbegriffen. Weshalb ich dann da defensiv den Fokus eher drauf lege, Tour das Leben schwer zu machen durch Druck und Turnover, die generiert werden müssen.
Danke dafür. Micho, möchtest du bei den Keys to Win von Tobi noch was ergänzen?
Ja, weil ich tatsächlich gar nicht mal unbedingt glaube, dass wir uns auf die Offense fokussieren müssen, denn die klickt. Egal ob mit Jalen Waddle, egal ob Tyreek Hill abgemeldet ist, wie wir es gerade eben gesagt haben, wir haben andere Wege auch zu gewinnen. Offensiv gibt es für mich vor allen Dingen ein Key to Win, und der ist, wir müssen unsere verdammten Snap-Issues im Griff kriegen. Also das waren ja in jedem Spiel immer wieder, gibt es Probleme mit den Snaps. Das kann zu Turnover führen, und wenn du das Turnover-Battle verlierst, kann auch der große Favorit relativ leicht mal stolpern. Also Snap-Issues im Griff kriegen. Der zweite Punkt ist, ich glaube, dass wir tatsächlich dementsprechend eher über die Defense kommen müssen. Und da ist ganz wichtig, wir haben es jetzt heute schon angedeutet, Russell Wilson ist out of structure besser als in structure. Das heißt, contain halten, verhindern, dass er rausscrambelt und dann irgendwo einen wilden Wurf abfeuert. Denn egal, was wir über die Broncos sagen, wenn man sich tatsächlich das Wide Receiver Core anguckt, ist es nicht zu unterschätzen. Und wenn wir es nicht schaffen, Russell Wilson diesbezüglich zu begrenzen, ist er jederzeit in der Lage dazu, seine Wide Receiver auch einzusetzen. So, und dann kann das auch ganz schnell nach hinten losgehen. Das heißt, die beiden Sachen sind mir ganz, ganz wichtig. Snap-Issues und Russell Wilson nicht scramblen, also nicht kochen lassen, auf gut Deutsch gesagt. Ja, das ist zwar so nicht vorgesehen, eigentlich auch, dass er das tut, aber man sollte auch verhindern, dass es zum Prinzip bei ihm dann jetzt direkt wird.
Ihr könnt ja auch mal gönnen.
Entschuldigung, bei der Wahrheit.
Wow, sehr schön. Ich würde da im ersten Moment jetzt gar nichts hinzufügen wollen. Ich glaube, das hat das Ganze schon sehr, sehr gut umrissen, und es wird dann einfach sehr, sehr schnell wiederholen. Aber Micho, wenn du gerade schon dabei warst, dann welchen Spieler würdest du denn snacken von den Denver Broncos?
Ich habe lang hin und her überlegt und habe mich natürlich schon umgeguckt. Und wenn ich schon von Snap-Issues rede, und jeder kennt es, meine Vorliebe für Center, ich glaube, ich würde tatsächlich auf Lloyd Cushenberry gehen.
Was?
Ich mochte den im College sehr gerne.
Ja.
Und deswegen würde ich das tatsächlich machen. Eine andere Alternative wäre halt eben Ben Powers gewesen. Aber das wären so die Spieler, an die ich rankragen würde. Von daher, ich gehe einfach tatsächlich auf Lloyd Cushenberry, auch wenn es seltsam klingt.
Darf ich eine Diskussion aufmachen?
Immer.
Finde ich sehr spannend, weil seit seinem Rookie-Jahr ist Cushenberry wirklich fast ausschließlich das schwächste Glied in der O-Line gewesen. Kommt einfach mit der Physis in der NFL nicht zurecht, hält selten seine Blocks. Dieses Jahr sieht es jetzt am Anfang schon mal besser aus, als er im klassischen Contract hier ankommt, aber die Jahre zuvor war er leider nicht der Anker, den man in der Mitte der O-Line braucht, sondern wird gerne mal auch überrannt dann von Defensive Tackles, weshalb mich jetzt deine Wahl überrascht hat. Mein erster Gedanke war, dass bei uns 1 bis 2 eigentlich nur Optionen gibt, und Cushenberry hatte ich da überhaupt nicht auf dem Zettel. Ja, aber freut mich zu sehen, dass noch mit der Vorbelastung College wir da auch noch Spieler in der Verlosung haben, die man jetzt selbst gar nicht so positiv gesehen hat bisher.
Ich muss dazu sagen, von wegen, dass mir teilweise schon ein mittelmäßiger Center reichen würde. Okay. Denn ich bin tatsächlich der Meinung, dass unser Center besser aufgehoben wäre, wenn er wieder auf Guard rutschen würde. Und ich glaube, mit einem Center, mit einem mittelmäßigen Center, der gut snappen kann, der ein bisschen Erfahrung auf Center hat und so weiter, und dann würde unsere O-Line, dadurch, dass dann auch Williams halt eben frei würde für Guard-Positionen, direkt nochmal ein Level besser werden. Auch wenn der Center selber jetzt vielleicht nicht top-notch ist.
Okay, fair point. Danke für die Erklärung. Es hat mich doch etwas überrascht.
Also es geht tatsächlich mehr um die Position als um den Spieler selber.
Ja, ja.
Tatsächlich wäre die andere Alternative, deswegen sage ich ja Ben Powers, um unsere O-Line zu verstärken. Aber ja. So ist es einfach.
Spannend.
Okay, nice. Jules, wen würdest du denn von den Dolphins snacken?
Also, ich möchte jetzt nicht so langweilig sein und einen Spieler nochmal zurückholen, auch wenn wir ihn gut gebrauchen könnten. Liebe Grüße, Bradley. Ich habe kurz überlegt, ob ich aus Spaß einfach mal Eli Apple sagen sollte, weil wir einen Cornerback 2 gebrauchen, aber das möchte ich mir selbst nicht antun. Ich würde auf einen eurer beiden Wide Receiver schielen. Und da ich mir trotz des undiskutablen Talentes einfach aufgrund der Vergangenheit rausnehmen möchte, keinen Tyreek Hill im Team haben zu wollen, würde ich mich dann mit Jalen Waddle schmücken wollen, weil er auch im Duo mit seinem alten Alabama Wide Receiver Kollegen Jerry Jeudy denke ich mir, könnten dort uns in unserem Spiel auch nochmal eine weitere Tiefe geben und uns da deutlich besser aussehen lassen. In Terran Armstead wäre mir jetzt, weil ich denke halt eher Long-Term, wäre mir jetzt einfach schon zu alt für jetzt nochmal einen längeren Impact. Der aber an sich vom Talent ja auch definitiv jemand ist, der uns weiterbringen würde.
Das ist verständlich. Tobi?
Ich bin da Traditionalist und ich stehe auf die Football-Romantik. Ich habe mir natürlich das Roster der Broncos ein paar Mal angesehen, weil ich ja wusste, dass die Frage kommt. Also auf Cushenberry wäre ich ehrlich gesagt nicht gekommen. Bei Mike McGlinchey habe ich gesehen, dass der so seine Problemchen im Passblocking hat. Das hilft uns nicht so großartig weiter. Deswegen, da wo der Papa gespielt hat, sollte der Sohn auch spielen. Leider hatten wir den dazugehörigen Pick nicht. Von daher die Story Patrick Surtain Junior in Miami, die würde mir gefallen.
Piers Stewart hat ja jetzt auch in der Pressekonferenz vorm Spiel auch schon gesagt, dass für ihn was ganz Besonderes sein wird, weil auch viele Familienmitglieder und Freunde eben aus Miami im Stadion sein werden und ihn dann anfeuern würden. Aber ich kann den Pick auch definitiv nachvollziehen. Und er hat auch schon gesagt, wie gesagt, dass es für ihn ein besonderes Spiel sein wird, an alter Wirkungsstelle seines Vaters auftreten zu dürfen.
Davon gehe ich aus und davon abgesehen, sportlich ist er natürlich auch eine Riesennummer. Da muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen.
Da darf ich mal noch die Gegenfrage stellen, wen ihr den Broncos empfohlen hättet aus eurem Roster, wenn ihr jetzt so, vielleicht auch ein bisschen aus dem, was ich erzählt habe, wenn ihr da mir jetzt an die Hand gegeben hättet.
Leider heißt das Ding Snack a Player, sonst hätte ich euch Mike McDaniel empfohlen.
Sehr guter Call. Wow. Ich wäre auch mit Vic Fangio zufrieden, auch wenn es menschlich überhaupt nicht klappen würde dieses Jahr, aber in 3 Jahren wäre ich über einen Fangio sehr, sehr froh. Nee,
ich bin auch nicht so der Sean Payton-Fan, deswegen
ich hätte zwei Spieler für euch zur Auswahl genommen. Wenn du schon auf Bradley Chubb gehst, wäre natürlich sein eigentlich besserer Konterpart Jalen Phillips was für euch.
Ja.
Oder aber halt eben für die D-Line Christian Wilkins.
Guter Call.
Ja, da wäre ich tatsächlich auch mitgegangen. Wide Receiver, ich meine, haben wir zwei, hast du beide genannt, aber Ends haben wir halt nicht wie Sand am Meer, aber da haben wir 2, 3 gute, sehr gute sogar und eben den Wide Receivern. Ich hatte überlegt, Tobi, ja, Story hinter Surtain, aber ich glaube, ich würde für Judy gehen.
Ja.
Einfach Hill, Waddle und Jerry Judy.
Alter.
Ich verstehe die Argumentation.
Like, what the heck? So, ich meine.
Ich muss auch ehrlich sagen, ich dachte, bei den Broncos gibt es 2 oder 3 Spieler, die man snacken würde. Eben PS2, vielleicht noch Chase Simmons und eben Judy, weil der Rest, muss man ehrlich sagen, ist relativ stark austauschbar. Über die Rookies will ich noch nicht richten zu dem Zeitpunkt.
Ja, aber ich mag Courtland Sutton auch. Also, den finde ich jetzt nicht so schlecht, aber er ist halt, wenn ich mich für einen Wide Receiver entscheiden müsste bei den Broncos, wäre es halt Judy. Den hätte ich aber sonst auch noch in der Verlosung gehabt. Und das wäre so richtig absurd, so ein Wide Receiver Set zu haben. Das wäre sexy. Da haben wir die Spiele auf jeden Fall gesnackt und jetzt geht es dann auch quasi ans Eingemachte. Die Dolphins spielen zu Hause. Kickoff ist um 19 Uhr. Übertragung findet ihr auf dem Game Pass auf DAZN. Also via DAZN. Ich glaube, das Spiel wird nicht auf DAZN selbst noch übertragen.
Doch, wird es.
Siehst du? Gut, das ist sogar Einzelspiel. Ihr könnt es also so auch auf DAZN schauen.
Ja.
Dementsprechend hervorragend. Also könnt ihr es auch mit deutschem Kommentar anhören. Ich weiß jetzt nicht, wer es kommentieren wird, ob das überhaupt schon feststeht.
Das steht fest.
Wer denn, Tobi?
Martin Pfanner und unser Freund des Podcastes, Roman Motzkus.
Sehr schön.
In der Kombi. Pfanner und Motzkus. Also
sehr schöne
Kombi. Finde ich riesig, die Paarung.
Ist geil.
Nice. Also da habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, dann das und, auch
damit was rund machen, im Rahmen der Endzone, ist übrigens der Kommentator Christian Schimmel, der war ja auch schon mal bei unseren, bei unserem Format des Mock Drafts zu Gast. Also
der war auch schon mal in der Chargers Preview.
Genau, der war auch in der Chargers Preview schon bei uns. Also da haben wir auch unsere Finger mit drin.
Also als Chargers-Fan wird er dann wahrscheinlich auch insgeheim euch die Daumen etwas mehr drücken als uns. Aber definitiv ein geiles Line-Up, was die Kommentatorenpaarung angeht.
Auf jeden Fall.
Und in den USA Colts ist wieder, jetzt habe ich den Namen vergessen, auf jeden Fall steht Tua da bei irgendwie 3 Siegen und absurd guten Stats.
Kevin Harlan, Trent Green.
Kevin Harlan, das ist genau. Ja. Aber gut, reden wir nicht weiter über die Kommentatoren. Die Dolphins sind nach Vegas 6,5 Punkte Favorit, sie spielen zu Hause. Also in Neutral Field wären das 3,5 Punkte, also schon klarerer Favorit, würde ich sagen. Das Over-Under liegt bei 48. Tobi, wie tippst du gegen den Spread? Also wie hoch gewinnen die Dolphins, beziehungsweise mit wie vielen Punkten gewinnen die Dolphins? Das muss ich ja bei dir sowieso so fragen, weil du tippst ja eh nie gegen die Dolphins.
Auch wenn das Spiel nach Trap-Game schreit, bis zum Erbrechen, weil alle jetzt die Dolphins hypen und ich nicht weiß, inwieweit die Dolphins damit umgehen können, muss ich auf die Dolphins tippen. Ich tippe aber knapper, als viele denken. Also mein Spread ist 4 und da bin ich auch schon hoch.
Okay. Würdest du Over-Under gehen, 48?
48, ja. Muss ich mal rechnen, wie viele Punkte ich den Broncos zutraue. Ich würde vielleicht sogar schätzen, vielleicht sogar under. Also das würde ich knapp drunter bleiben wollen.
Okay. Jules, wie siehst du das Ganze?
Also ich würde euch mal noch raten, bevor ihr jetzt die Broncos zu gut seht, die vergangenen Spiele der Broncos in Miami sich anzugucken, was da die Deadline war. Wir sahen in Miami seltenst gut aus. Ihr habt ja auch noch den cleveren Trick, wie ihr euer Stadion gebaut habt, damit die Gegner, damit denen auch nicht kalt wird. Vor allem jetzt noch so früh im Jahr, damit die ja nicht frieren. Die haben es die da schön. Also ich bin fast dazu überlegt zu sagen, dass die Broncos haben ein Fable dafür, Spiele nur One-Score zu verlieren. Letzte Saison auch die meisten One-Score-Games gehabt und nur 4 davon manchmal gewonnen. Ich gehe aber mit, so schwer es mir tut als Broncos-Fan, aber ich glaube, ihr könnt uns mit unserer Defense-Leistung richtigen Arsch aufreißen und ihr seid am Ende mit 10 Punkten vorne.
Wo du gerade das Wetter angesprochen hast, das haue ich einfach jetzt nochmal ein bisschen raus. Aktuell sagt der Wetter-Report tatsächlich über 50% Wahrscheinlichkeit auf Regen.
Was fänd ich gut.
Interessant werden würde.
Fänd ich gut.
Und dementsprechend, aber die Temperaturen werden halt bei 28 Grad. Also es wäre richtig räudiges Wetter. Also die Luftfeuchtigkeit wird 100 Millionen % sein. Oh, richtig, richtig wild. Aber Regen würde natürlich wahrscheinlich eher den Broncos in die Karten spielen.
Bei einem Regenspiel sage ich dann 6 Punkte Unterschied.
Ah, ist klar.
Machen wir hier mal wetterabhängige Wetten.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir es trotz allem gewinnen werden. Und zwar deutlich. Ich sehe uns mit 9 Punkten vorne und ich würde over 48 mitgehen.
Alles klar, da muss ich jetzt nochmal überlegen. Letzte Woche war ich ja am nächsten dran mit meinem plus 5. Das Over hat nicht ganz gestochen bei mir letzte Woche.
Du bist der Beste einfach. Sag's doch gleich.
Ich hatte einfach mal unverschämtes Glück. dass keiner von euch mehr getippt hat. Ich gehe einfach, ich glaube, die Dolphins werden. Ich glaube, das kann wieder so ein One-Score-Game werden. Ich bin mir nicht sicher. Na, komm. Wir gehen, weil es ist der Home-Opener der Miami Dolphins. Die Dolphins haben den Hype und die wollen zeigen, was sie können. Let's fucking go. Es wird ein plus 11 für die Dolphins und dann auch das Over. So. Jetzt habe ich das hier einfach mal alles abgerissen. Ich tippe einfach immer über und hoffe, dass die Dolphins dann immer genug scoren, dass ich das jedes Mal sagen kann. Aber fast schon. Wunderbar. Dann gibt es noch etwas, was ihr thematisch sagen möchtet. Ich höre, das ist nicht der Fall. Dann sage ich nochmal ganz, ganz großes Dankeschön an dich, Jules, dass du dir die Zeit genommen hast, hier Rede und Antwort zu stehen. Und dann, wo findet man denn am Sonntag den Livestream?
Ja, genau. Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung, für den Kontakt, den wir ja schon vor ein paar Wochen initialisiert haben miteinander. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Eine gute Truppe. Ich denke, es kam auch rüber, dass der Humor auch untereinander echt gut gestimmt hat. Uns sehen den Livestream, wie gesagt, Sonntag 16.30 Uhr am einfachsten über unseren YouTube-Kanal. Es werden auch am Sonntag eben Postings dazu rausgehen über Twitter, die ihr dann auch gerne teilen dürft. Natürlich werde ich auch verlinkt sein und ich freue mich auch auf rege Beteiligung von den Dolphins-Fans im Chat. 16.30 Uhr, wie gesagt, etwas früh, aber muss diesmal so sein aufgrund von anderen Terminen. Stellt dann gerne auch, wenn auch jetzt aus dem Podcast noch Fragen aufgekommen sind, die Fragen gerne im Live-Chat. Wir freuen uns über jede Zuschauerin, jede Zuschauerin. Wie gesagt, vielen Dank. Livestream am einfachsten über YouTube am Sonntag.
So nämlich. Und da könnt ihr auf jeden Fall direkt reinfolgen. Wie lange sind eure Streams in der Regel?
Vor den Spielen, die Livestreams sind meist so ziemlich genau 55 Minuten, weil wir die um 18 Uhr sonst beginnen, eben eine Stunde vor den frühen Spielen. Jetzt der Stream wird dann schauen, kommt drauf an, wie redefreudig wir sind, aber ich denke mal auch so eine Stunde ungefähr, Stunde 30 maximal. Das wär dann schon, wenn wir wirklich sehr viel Interaktion auch im Chat haben und sehr viel Redebedarf noch haben, falls jetzt die Tage noch was passiert, kann man ja leider nie wissen, dass was nicht schon noch eine Verletzung reinkommt im Training, was immer sehr bitter ist.
Genau, ja, da schauen wir einfach mal. Und danach könnt ihr quasi bis zum Start des Spiels noch in den Livestream vom e.V. reinhören, vom Dolphins e.V. Die Burschen sind ja immer quasi bis kurz vor Kickoff online. Da war ich ja letzte Woche auch mit dabei. Und genau, dann haben wir das auch zusammen. Dann wisst ihr zumindest, was auf euch noch wartet. Also ihr habt quasi dann eine Einstimmung, nicht nur über das RTL-NFL-Radio, sondern ganz spezifisch für das Spiel ab 16.30 Uhr bis Kickoff. Das sind 16.30 Uhr?
Zweieinhalb Stunden.
18 Uhr? Ja, zweieinhalb Stunden. Könnt ihr quasi dann dauerhaft Beschallung zu dem Spiel haben. Hervorragend. Was kann es Schöneres geben? Ich glaube nichts. Ja. Dementsprechend sage ich, followt auf jeden Fall schon mal rein auf YouTube bei den Kolleginnen und Kollegen, damit ihr dort das auch nicht verpasst, damit ihr euch dann auch eine Benachrichtigung schicken lassen könnt. Ihr werdet auf jeden Fall auf den Social Media Kanälen auf dem Laufenden gehalten. Und ja, followt rein, habe ich jetzt schon zweimal gesagt. Followt bei uns auch rein, wenn ihr das noch wollt, wenn ihr das noch nicht tut. Und ja, wenn ihr Fragen habt, haut die überall raus auf Twitter, fragt auf Spotify. Wenn ihr Fragen habt oder dort irgendeine Antwort geben wollt zu dieser Folge, haut es einfach rein. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes, glaube ich, mehr zu sagen als stay tuned and fins up.